Gut, das Thema heute Abend ist der Papst und sein Deutschlandbesuch. Und wenn ich mich hier umschaue, dann muss man sagen, dass man mit der Bibel und einem Papst deutlich mehr Menschen mobilisieren kann, als mit dem Gegenstandpunkt, das ist das politische Magazin, für das ich heute Abend ein paar kritische Anmerkungen machen will. Über die Glaubensrichtung, die dieser Papst vertritt, über den Anklang, den er bei den Mitmenschen genauso findet wie beim Staat. Der Papst ist unbestreitbar in jeder Hinsicht eine Ausnahmefigur. 200.000 Leute hat er mobilisieren können, die auf dem Islinger Feld diesem Gottesdienst beigewohnt haben. Und geschätzt wird er nicht nur von katholischen Gläubigen. Selbst die Bild-Zeitung und ihre Leser, die ja nicht im Verdacht stehen, dass sie notorische Besucher von Kirchentagen sind, finden diesen Papst großartig. Wir sind Papst, hat mal die Bild-Zeitung zu seiner Wahl getitelt. Merkwürdig ist es allerdings schon. Dass der christliche Glaube in unseren Zeiten einen solchen Anklang findet. Denn immerhin behauptet ja diese moderne Gesellschaft von sich, dass sie eine Wissensgesellschaft sei. Naturwissenschaften nicht nur durchgesetzt, sondern in Bibliotheken greifbar zu haben. Vom kleinsten Atom bis zum großen Universum ist alles erforscht. Ein Stoff und Gegenstand der Wissenschaft. Und dennoch, der pure Glaube, also der Beschluss, etwas für wahr zu halten, nicht Einsicht, dominiert in dieser Welt, fasst Fuß und hat eine enorme Anhängerschaft. Und was vielleicht noch kurioser ist, Glaube heißt ja nach dem Selbstverständnis derer, die glauben, dass man etwas nicht weiß. Der Papst als oberster Gläubiger bekennt sich also insofern ausdrücklich zum Nichtwissen und ist doch eine Instanz, die in allen maßgeblichen Fragen dieser Welt Maßstäbe setzt, Rat gibt, auch wenn sie nicht gefragt wird. Das, was der Papst sagt, das wird anerkannt als wichtige Botschaft in Sachen Ehe und Abtreibung, Pille und Gentechnik, Krieg und Frieden. Was er sagt, hat Gewicht. Und zwar so viel, dass er selber dazu innerhalb seiner kirchlichen Institution auch noch behaupten kann, dass die maßgeblichen Ratschläge, die hier von kirchlicher Seite kommen, auch noch mit einem Unfehlbarkeitsdogma gesegnet sind. Nicht nur, dass er nichts weiß und dennoch als kompetent gilt, das, was er dann sagt, gilt als unumstößlich, unfehlbar. Obwohl doch andererseits diese moderne Zivilisation sich viel darauf zugute hält, dass man mit Dogmen nichts zu tun haben will, dass man die Toleranz und Meinungsfreiheit pflegt. Das gehört doch zum demokratischen Wertekanon. Dennoch, das hat Gewicht, was der sagt, und das Unfehlbarkeitsdogma wird ihm offenbar nicht übel ausgelegt. Und zum Letzten schließlich, dieser Besuch ist ja nicht einfach nur eine Pastoralreise, sondern das ist ein Staatsempfang im wörtlichen Sinn. Der Heilige Vater, der es bisher noch nicht wusste, hat es jetzt erfahren, ist der Führer, der Souverän des Heiligen Stuhls. Anerkannt in der Staatenwelt als ein eigenes staatliches Subjekt. Dafür wird ein Staatsempfang ausgerichtet. Wie kommt es, dass Staaten, die doch eigentlich nur vor ihresgleichen wirklich Respekt haben, also vor den wirklichen Mächten, eine Glaubensrichtung so empfangen, wie wenn es eine reale Macht wäre? Immerhin haben sie in München einen kompletten Staatsempfang mit allen Ehren, die damit verbunden sind, aufgeführt. Das war alles unpolemisch gemeint, in dem Sinn, dass ich damit ein paar Hinweise geben will, dass es doch wirklich erklärungsbedürftig ist, warum der Glaube in dieser modernen Welt von Demokratie mit ihren Toleranzgeboten und der Naturwissenschaft im marktwirtschaftlichen Kapitalismus, wieso der Glaube, der ja 2000 Jahre früher erfunden worden ist, in dieser Welt einen so prominenten Platz einnimmt. Warum ist es so? Der Marx hat mal über dieses Thema gemeint, dass mit dem Glauben, den er ja zu seiner Zeit auch vorgefunden hat, das stirbt in dem Maße ab, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse durchsetzen. Und ich weiß noch, dass mein Vater einmal sehr erschrocken darüber war, als der erste Sputnik ins Weltall geschossen wurde und dann doch kein greiser Mann mit Bart gesichtet wurde. Die greifbare Vorstellung vom Paradies war da durch einen Akt von Naturwissenschaft und Technik widerlegt. Das scheint aber nicht so gelaufen zu sein, wie der Marx gemutmaßt hat. Dass in dem Maße, wie sich Wissenschaft und Einsicht und Erkenntnis durchsetzt, die Religion abstirbt. Das Bedürfnis nach etwas Mystischem aufhört. Der Satz stimmt offenbar nur negativ. In Zeiten und Gesellschaften, wo die Menschen noch keine wissenschaftlichen Einsichten hatten, in die Natur, in die Umgebung, in der sie sich bewegt haben, da hatte der Glaube leichtes Spiel. Ja, Naturvölker, die haben sich die Vorstellung gemacht, dass zum Beispiel hinter dem Gewitter, hinter dem Donner, eine Gottheit stecken muss, Dona genannt. Das waren erste Gehversuche einer Intelligenz. Das waren Menschen, die damit konfrontiert waren, dass es mächtige Naturkräfte gibt, die sie nicht beherrschen können, von denen sie aber abhängen. Wenn es nicht regnet, gibt es keine Ernte. Wenn es zu viel regnet, auch nicht. Und der reiner ist als ich, muss etwas sein wie ich, ein Subjekt, nur stärker. Und so haben sie hinter jede Naturkraft, die für sie nicht beherrschbar war, einen Gott gesteckt, der das Subjekt war, auf das sie einwirken wollten, das sie gnädig stimmen wollten, um es zu beeinflussen, zu ihren Gunsten. Heute weiß die Naturwissenschaft besser, dass Donner und Gewitter mehr mit der Elektrizität zu tun haben und mit Reibung und Wärme und nicht mit Donar. Trotzdem ist der Glaube immer noch sehr lebendig. Der Glaube an ein höchstes Wesen. Warum das so ist, das will ich im Folgenden ein wenig beleuchten. Es gibt nämlich im modernen Kapitalismus ihr Leben ein Einfallstor für diesen Glauben. Ein Einfallstor, das schon weit geöffnet ist, auch bei all denjenigen, die sich vielleicht gar keiner Glaubensgemeinschaft zurechnen. Dieses Einfallstor ist das Bedürfnis nach Moral und Sinn. Darüber will ich im ersten Kapitel verhandeln. Im zweiten möchte ich beleuchten, was es mit dem Glauben im speziellen Sinn auf sich hat, mit dem christlichen Glauben. Dann will ich ein drittes Kapitel anschließen, um ein wenig zu erläutern, warum es für so einen Glauben eine Institution, Kirche, mit ihrem ganzen Rechtsapparat, mit ihrer Hierarchie, mit ihrem Geld braucht und wo nach meiner Auffassung die Kritiker, die es ja auch zahlreich gibt bei diesem Papst, die irre gehen. Darf die Kirche so reich sein? Darf sie eine Unfehlbarkeit behaupten? Darf sie den Menschen Vorschriften machen über den Sexualverkehr? Und zum Abschluss im vierten Kapitel will ich erklären, warum der Staat das innige Verhältnis, das der Glaube ihm gegenüber pflegt, so heftig erwidert. die lassen es sich sehr viel Geld kosten, diesen Besuch hier abzuziehen. Zunächst also zum ersten Kapitel, was es auf sich hat mit dem Bedürfnis nach Moral und Sinn in dieser modernen Welt, in der wir leben. Die Art, wie die Menschen heutzutage ihr Brot verdienen, der altbackenen Art, die man aus dem Feudalismus oder von noch früheren Epochen kennt. Man geht nicht in die freie Natur und nimmt sich, was man findet oder züchtet, was man braucht. Man erwirbt Geld. Und die Vermehrung dieses Geldes in privater Hand, in Unternehmungen eben, die über hinreichend viel Geld verfügen, das ist der eigentliche Stoff, das eigentliche Ziel allen Wirtschaftens. Die Vermehrung von privaten Geldvermögen in Unternehmungen. Was sich da an nationalem Wachstum zusammenaddiert am Ende eines Jahres, das ist eine Masse, von der auch der Staat das Seine nimmt für den Haushalt. Und er ist es, der mit dem Schutz des Eigentums, dem Schutz der Person, diese Wirtschaftsweise verbindlich macht, ins Recht setzt und in Kraft setzt. Das Verfahren, wie diese Geldvermehrung in privater Hand zum Nutzen des nationalen Ganzen betrieben wird, das ist die Konkurrenz. Der Wettbewerb. Die, die Geld vorzuschießen haben, die Unternehmen, lassen andere dafür arbeiten, dass sie ein verkäufliches Produkt herbekommen, das sich lohnend am Markt verkaufen lässt. Und dabei müssen sie sich mit anderen Anbietern vergleichen. Sie konkurrieren eben mit dem Preis um den lohnenden Absatz ihrer Ware. Die, die über so ein Vermögen nicht verfügen, jeder weiß es, ich referiere eigentlich nur Bekanntes, die müssen sich für die Vermehrung des Vermögens anderer verdienen machen. Sie werden Unselbstständige, heißt es im heiteren Berufe raten, im Unterschied zu den Selbstständigen, weil sie eben nichts haben außer sich und ihrer Arbeitskraft, die sie verkaufen. Das führt die Härte mit sich, dass ihr Lebensunterhalt ab jetzt kalkuliert wird als eine Größe, die den Gewinn für den Unternehmen arbeiten lassen, schmälert. Entsprechend knapp wird er kalkuliert und für die Steigerung des Gewinns nicht selten die Lohnkost dadurch verkleinert, dass über arbeitssparende Maschinen Lohnkostgänger überflüssig gemacht werden. Sodass wir es mit dem jedermann aus der Zeitung vertrauten, gleichwohl aber paradoxen Ergebnis zu tun haben, in dem Maße, wie diese Art von Reichtumsproduktion in Geld bemessen gewachsen ist, ist die Armut unter den Menschen gar nicht weniger geworden. Wir verbuchen Wachstum schon lang und steigende Arbeitslosenzahlen, also immer mehr Leute, die davon ausgeschlossen sind von diesem erarbeiteten Reichtum. Und die, die einen Lohn verdienen, werden darauf hingewiesen, dass sie diese Gelegenheit nur dann behalten, wenn sie weitergehend auf Lohn verzichten. Soeben wird bei VW eine drastische Lohnkürzung verlangt und durchverhandelt. Selbst für die Eigentümer muss man sagen, führt diese Wirtschaftsweise zu einem gewissen Paradox. Wenn lange genug alle privaten Eigentümer sich darum bemüht haben, möglichst viel Gewinn am Markt im Wettbewerb zu erzielen, dann bringt es diese Wirtschaft immer wieder dahin, dass gar nichts mehr geht, dass Krise entsteht, dass die vielen immer mehr produzierten Waren unverkäuflich werden und den Gewinn schuldig bleiben. Freilich nicht mit denselben materiellen Leiden ist dieses Ergebnis verbunden wie bei den Arbeitnehmern, weil in diesem Fall das vermehrbare Vermögen, das solche Betriebsbesitzer ohnehin zum Leben nicht brauchen, das Opfer ihres Übereifers wird, der in der Krise mündet. So ist das, sodass diese moderne Produktionsweisen, die Marktwirtschaft, wegen der unübersehbaren Misserfolge und Schäden, die sich da einstellen, für alle beteiligten Subjekte, auch das Bedürfnis hervorbringt, sich irgendwie diese Schäden erklärlich zu machen, sie zu verarbeiten, sie zu überstehen geistig. Wie macht man sowas? Es ist euch bekannt, vielleicht aus eigenen Gesprächen, dass ein Mensch, der es nicht bis zum Abitur gebracht hat, Arbeitsplatz verloren hat, zu dem Urteil neigt, das kommt daher, dass ich zu dumm bin oder zu faul oder beides. Es gibt diese Auffassung, dass Leute entlassen werden, weil sie es an Fleiß fehlen lassen. Ausgerechnet den Objekten des Renditekalküls wird die Wirkung des Kalküls zur Last gelegt. Versucht mal den Gedanken nachzuvollziehen, ob der überhaupt seine Richtigkeit haben kann, wenn ein Unternehmen ankündigt. Ja, entweder ihr verzichtet am Standort Wolfsburg auf 20% Lohn oder wir bauen dieses Automobil in Tschechien oder Rumänien. Da ist doch mit Händen zu greifen, dass die Kalkulation eines Unternehmens die Kostengrößen vergleicht, der Grund für eine Entscheidung ist, die schlagartig 6.000 Leute arbeitslos machen kann. Doch nicht der individuelle Fleiß derer, die von dieser Maßnahme betroffen werden, ist der Grund des Kalküls, sondern dieses Kalkül selber. Ich bin schuld, heißt diese Erwägung im Kern zusammengefasst. Ich bin zu faul, nicht fleißig genug, deswegen werde ich entlassen und bin Opfer. Aber auch die umgekehrte Sichtweise gibt es. Man kann durchaus auch aus der Sicht des Betroffenen sagen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, die Konzernlenker, das sind doch letztlich alles Nieten in Nadelstreifen. Die verstehen doch ihr Geschäft gar nicht. Die haben doch ihren Posten gar nicht verdient. Manche Menschen können darüber sogar zum Kritiker des Staates werden und sind der Auffassung, wenn solche Versager die Geschicke der Wirtschaft lenken, dann muss doch schon bei den politischen Weichenstellungen etwas falsch gelaufen sein. Da sitzen Versager in den Ämtern, die falsche Regeln setzen per Gesetz, sodass die Falschen siegen in der Konkurrenz. Wenn man mal die gemeinsame Klammer um all diese drei verschiedenen Urteile setzt, dann steht in dieser gemeinsamen Klammer Folgendes drin. Alle diese genannten Auffassungen gehen davon aus, dass die Leistung des Individuums die bloßes Mittel des Gewinnemachens ist. So etwas wie das Kriterium des Erfolgs sei. An dem entscheidet sich, ob man zu etwas kommt oder nicht. Das ist aber nicht so. Leistung ist in dieser Welt abverlangt, insbesondere von denen, die arbeiten müssen. Aber sie ist nicht das Kriterium deren Erfolgs. Sie ist auch nicht das Kriterium von deren Entlohnung. Am Fleiß eines Arbeiters bei VW hat sich rein gar nichts geändert, wenn der Konzern kalkuliert, ob ihm nicht die Produktion des VW Golf in Tschechien mehr zusagt, weil die Kostenstruktur günstiger ist. Dies als geglaubtes Kriterium an der individuellen Leistung und an der Bereitschaft zu dieser Leistung entscheidet sich, was aus mir wird. Wenn ich das glaube, dann habe ich einen verkehrten Grund für meinen Misserfolg vor Augen. Nämlich den, dass die ganzen Misserfolge sich nicht wegen der wirklich in dieser Wirtschaft gültigen Zwecke einstellen. Der Profit und das Wachstum, für den der Lohn zu schmälernde Kost ist. Sondern dass wegen eines Verstoßes gegen diesen fiktiven, bloß eingebildeten Zweck Es ginge um die Leistung und ihre gerechte Honorierung. Dass nur deswegen Unheil unter die Menschheit kommt. Das mag einem vielleicht auf den ersten Blick wie Haarspalterei vorkommen, liegt daran oder daran. Aber zwischen diesen beiden Urteilen liegen Welten. Wenn ich nämlich sage, na, es liegt an meiner Leistung und Leistungsbereitschaft, was aus mir wird. Wenn nichts aus mir geworden ist, dann habe ich gefehlt, versagt auf diesem Feld. Dann habe ich grundsätzlich nicht nur mir die Schuld für meine Lage gegeben, sondern ich habe auch sehr grundsätzlich über das ganze System ein positives Urteil gefällt. Ich sage nämlich damit, die vielen kleinen persönlichen Niederlagen sind eigentlich vermeidbare. Wenn sich die Leute nämlich anstrengen, dann können sie zum Erfolg kommen. Das ist deswegen verheerend, weil dieser Glaube an die Vermeidbarkeit des Schadens, an der Quelle des Schadens festhält. Man hat ja diese Wirtschaft überhaupt alle gesellschaftlichen Einrichtungen heilig gesprochen. Wenn die subjektive Verfehlung gegen den bloß eingebildeten Maßstab, Leistungsgerechtigkeit ist es, vor der habe ich versagt, wenn das der Grund der schlechten Lage wird. Und so oft Wunsch und Wirklichkeit auseinanderfallen, gibt es ja eine ganze Litanei von Moralisten, die sich damit das mögliche Zusammenfallen von Wunsch und Wirklichkeit einreden. Das gehört zum Stammtischrepertoire, dass Leute beispielsweise den Spruch beherrschen, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Das ist so die erste Antwort auf eine zaghafte Bilanz. Man hat nicht geschafft, was man wollte. Und jetzt sucht man Trost bei dem Spruch, dass es jetzt nicht geklappt hat. Bedeutet nur, dass es demnächst klappen kann. Das kommt noch. Es dauert eben. Es braucht Zeit. Zeit wird zum Grund des Nachteils. Ja, wenn das Leben so ein Stück weiter hingegangen ist und man doch aus seiner Position als nicht rausgekommen ist, dann fallen begehrliche Blicke über den Nachbarzaun, wo der Mercedes vor der Tür steht, vor der Tür eines Eigenheims. Dann sagt man, der Sensenmann klopft bei allen an. Jetzt tröstet man sich über den eigenen Schaden mit dem Argument, der Vorteil des anderen ist vergänglicher Natur. Der Sensenmann klopft bei allen an. Und mit der sogenannten Altersweisheit steigert sich das Ganze zu der Dummheit, wenn die ersten Gebrechen kommen, meine ich. Geld allein macht auch nicht glücklich. Hat auch keiner behauptet, es macht nur reich. Aber jetzt wird es eben unter den Anspruch gebeugt, dass es eigentlich glücklich machen müsste. Das tut es nicht. Da ist man dann froh über seine Gesundheit, so man sie noch hat. Geld allein macht auch nicht glücklich. Da merkt man schon eine zarte Andeutung der Verschiebung des Maßstabs. Die ersten wollen noch sagen, dass die Sache mit dem Gelderwerb, die so schlecht kommt, wohl Zeit braucht und noch dauert. Der letzte Standpunkt ist dabei angelangt zu sagen, nehmen wir doch mal Abstand vom Gelderwerb, der für das Leben in vielen Fragen sehr entscheidend ist, und nehmen uns einen anderen Maßstab, Glück. Da deutet sich ein Übergang an, der den Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen, zum Ausgangspunkt dient. Die fangen gleich so an, dass sie sich die Frage vorlegen, irgendwann so um die 40 meistens, wenn die Midlife-Crisis kommt. Das kann ja wohl noch nicht alles gewesen sein, oder? Und sie fragen, wozu das alles eigentlich? Welchen Sinn hat eigentlich das Leben? Von solchen Fragen werden fast alle, die Mitglied dieser Gesellschaft sind, früher oder später gestreift. Wozu das alles und welchen Sinn hat das eigentlich? Jemand, der so fragt, hat in einer entscheidenden Hinsicht eine Entscheidung getroffen. Zweck, den er durchaus verfolgt in seiner täglichen Praxis. Er geht arbeiten. Er hat Frau und Kind, also eine Familie. Er hat seine Hobbys, Gummibaum oder Goldhamster. Über all diese bestimmten Zwecke ist mit der Frage, wo ist eigentlich der Sinn des Lebens, entschieden, die sind sinnlos. In ihnen kann nicht liegen, was ich suche. Sonst müsste ich es ja nicht suchen. Die sind sinnlos. Das Gesuchte muss also offenbar jenseits der wirklichen Zwecke liegen, die ein Mensch täglich verfolgt. Die sind ja sinnlos. Und zum Zweiten merkt man, die Leute, die den Sinn suchen, haben eine sehr klare Vorstellung von seiner prinzipiellen Qualität. Er muss jenseits der wirklichen Zwecke ihres Alltagslebens liegen und er hat eine folgende bestimmte Qualität. Wenn ein Mensch mich fragt, wozu lebe ich eigentlich? Jetzt erzähle ich euch, wie ich auf diese Qualität geschlossen habe. Und man antwortet, ja, du lebst dazu, um den Gewinn deines Unternehmens zu vermehren. Dann wird man fassungslos angeschaut und kriegt die Antwort, das kann es ja wohl nicht sein. Der Mann sagt gar nicht, deine Antwort ist bedrückend oder deine Antwort ist einfach falsch. Der sagt mit seinem Jargon, das kann es ja wohl nicht sein. Diese Antwort ist nicht befriedigend. Ich suche nämlich etwas Befriedigendes als Antwort. Das ist es, was die Menschen wollen und suchen, die nach dem Sinn des Lebens fragen. Die wirklichen Zwecke, in denen sie sich umtreiben, halten sie für sinnlos. Und jenseits davon wollen sie eines Sinns habhaft werden. Eines fiktiven Zwecks, der über allem steht und alles in einem rosigen Licht erscheinen lässt, sodass unsere Lebensbilanz positiv aussieht. Ich habe einen Sinn gefunden. Grenze zur Moral nochmal deutlich zu machen, die mit diesem Bedürfnis zum Sinn in der Abteilung des moralischen Denkens gemacht ist. Ein Moralist hält sich noch zunächst einmal jedenfalls bei den konkreten Zwecken seines Werkeltagslebens auf, bei seinen Niederlagen, die er erleidet, sondern um sie zu verklären, zu vermeidbaren Unfällen, die aus der Dummheit oder Faulheit oder Gemeinheit anderer erwachsen. Der Sinnsucher sucht dagegen seinen Friedensschluss mit dieser Welt gleich jenseits dieser Alltagszwecke, in einem Erfundenen, der alles das überstrahlt und ihm so etwas wie ein sinnerfülltes, also positives Leben unter dem Strich geistig erbringt. Wem das zu abstrakt ist, das kann man auch konkret haben. Es ist sehr verbreitet, dass zum Beispiel Menschen Kinder lieben, manchmal auch Kinder machen, weil sie der Auffassung sind, Kinder geben dem Leben einen Sinn. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Elternhaus, je nachdem, in welcher sozialen Schicht man aufgewachsen ist. Dass Eltern den Standpunkt praktizieren, wir haben es in unserem Leben nicht zu viel gebracht, das werden wir auch nicht mehr, aber unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Dafür strengt man sich an, dafür macht man Überstunden, man bezahlt die Ausbildung, ebnet den Lebensweg so gut man kann. Bloß, diese Anstrengung der Eltern zielt gar nicht einfach nur darauf, dass es den Kindern einmal besser geht im Vergleich zu ihrer bescheidenen Lage. Derjenige, der Sinn daraus schöpft, aus dem Lebensweg seiner Kinder, der meint, dass es hinterher ihm besser geht, nicht materiell, aber ideell. Er steht nicht auf dem Standpunkt, mein Leben war verratzt, daraus ist nichts geworden, das meiner Kinder gelingt besser, sondern er denkt, weil er jung ist, ist alles das, was bei mir an Entbehrung und Schaden in der Bilanz erscheint, positiv zu sehen. Also war mein Leben nicht umsonst. Kinder hinterher sich nicht an die Vorstellungen halten, die Eltern so vorschweben, wie ein gut geratenes Kind aussieht, dann heißen sie auch folgerichtig undankbar. Kinder, die aus der Art schlagen, sagen die Eltern, weil sie ganz andere Weltanschauungen vertreten, weil sie vielleicht im Geschlechtlichen anders unterwegs sind und schwul werden, jedenfalls nicht den sittsam vorgezeichneten Lebensweg gehen, die heißen dann schnell undankbar. Dank ist sowas wie ein ideelles Schuldverhältnis. Man sagt nämlich damit, man hat dem Kind etwas gegeben und dafür schuldet es mir etwas. Da ist die materielle Gabe an das Kind so etwas wie eine Vorleistung auf Kredit, für die ich eine Gegenleistung beanspruchen kann. Und worin besteht sie? Ja, nicht in der Zurückzahlung in Heller und Pfennig der Investition, sondern darin, dass das Kind in seinem ganzen Wohlgeratensein mir den Sinn meines Lebens gibt, damit ich weiß, wozu mein Leben gut war. Also schulden Sie Dank. Und wo sie ihn nicht bringen, heißen sie konsequenterweise undankbar. Kinder sind also so etwas wie eine Konstruktion von Sinn. Leute fragen sich, auch wenn sie nicht religiös motiviert sind, ein zweites Beispiel, wie der Sinn in den Köpfen der Menschen verankert ist. Ob es nicht doch ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn man sich so umschaut in dieser Welt, so wird gedacht. Und was die Menschen da so an Widerspruch erleben, ohne dass sie es vielleicht aussprechen können, das ist der Widerspruch zwischen einem selbstbewussten, intelligenten Subjekt und der Endlichkeit seiner Natur. Als Subjekte, als intelligente Wesen haben sie ein Verhältnis zu ihrer Umwelt in ihrem Bewusstsein. Das ist ohne Verfallsdatum. Man sagt, etwas ist richtig, etwas ist schön, weil man es genießt. Und in diesen Urteilen, da steckt keine Zeitgebundenheit. Das ist nicht nur so lange schön wie, das ist so. Ja, und in Anbetracht dieser Objektivität, die ich im Urteil selbstbewusst zusammenfasse, ist die Endlichkeit meiner Natur. Da gibt es wirklich ein Verfallsdatum. Ein Widerspruch. Der ist auch nicht aus der Welt. Trotzdem wird es aber versucht. Nämlich mit der Überlegung, gibt es nicht doch ein Leben nach dem Tod? Die nüchterne Auskunft wäre, mit letzter Sicherheit verbürgt ist nur ein davor, ein Leben vor dem Tod. Soweit können wir uns einigen. Die Sache mit dem danach ist pure Glaubenssache, auch bei Atheisten, auch wenn man noch nicht religiös unterwegs ist. Aber dass man jenseits dieser Zeitgrenze weiterdenken möchte, wie ist das denn mit dem Leben nach dem Tod? Gibt es das? Und wäre das nicht schön? Für viele ist Ungemach, für viele ausgebliebenen Feste, so etwas wie Entschädigung zu erleben. Das zeugt davon, dass auch in dieser Art Sinn zu suchen nach einer Entschädigung für die Endlichkeit und Beschränktheit des Menschen gesucht wird. Ohne dass groß unterschieden werden müsste, ob man die Beschränktheit jetzt in der bloßen natürlichen Endlichkeit ansiedelt oder in dem, was die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sich der Mensch hier bewegt, ihm antun. Man sucht Kompensation für die Hinnahme von Schädigungen. Und das ist auch die Logik der ganzen Sinnkonstruktion. Leute, die nach einem Sinn des Lebens fragen, die wollen nicht die Beseitigung erlittener Schäden, sondern die wollen Kompensation für die Hinnahme davon. Dafür, für diese Übung, ist der Glaube ein ganz prominentes Angebot. Da hat das Christentum mit seiner Glaubenslehre eine Öse, sodass eine Religion, die 2000 Jahre alt ist, mitten im modernen Denken aufgeklärter, demokratisch zivilisierter Menschen eine Anknüpfung findet. Jetzt komme ich zum zweiten Kapitel, zum Glauben. Die elementare Botschaft, die ja auch jetzt wieder in Regensburg verkündet worden ist, lautet schlicht so: Die Erde ist ein Jammertal, der Mensch ein sündiger Versager, mit der Erbsünde geschlagen. Aber es gibt eine Rettung. Gott der Herr ist allmächtig und allgütig. Und alle die, die ein gottgefälliges Leben führen, die finden Erlösung im Jenseits. Damit sind alle Bestimmungen beieinander, die das moralische Gemüt, über das ich bisher gehandelt habe, ergreifen. Dass die Erde ein Jammertal ist, ja, das sehen die Moralisten mitten in der Marktwirtschaft schon lange so. Misserfolge erleiden sie, lauter Ungerechtigkeiten aus ihrer Brille. Das ist die vertraute Erfahrung, mit der sie rumlaufen. Jammern ist ihr täglich Brot. Laufend wird verstoßen gegen die guten Prinzipien der Gerechtigkeit, des Anstands. Die einen sind faul, die anderen sind gemein, die dritten sind berechnend und eigensüchtig. Das Jammertal ist also ihnen in ihrem moralisch-geistigen Besitzstand eine Selbstverständlichkeit. Ja, dass der Mensch der Versager ist, der dies alles verbockt. Das ist ja gerade schon angeklungen. Faul, dumm, gemein. So erklären sie sich die Niederlagen, die sie erleiden, oder die Erfolge, die andere ungerechtfertigterweise einfahren. Der Mensch, ein Versager. Ja, und nun Gott der Herr, der Allmächtige. Das ist eigentlich das, wonach man verlangt, wenn man sagt, Manager in den gehobenen Etagen nieten in Nadelstreifen. Politiker, Versager, Verbrecher oder beides. Jemand, der so kritisiert, hat nichts gegen Führung. Der hat was gegen inkompetente Führung. Gott der Herr ist allmächtig, allgütig. Das ist kompetente Führung. Dies im Jenseits als wirkliche reale Kraft gibt. Da gibt es eine Macht, die über den Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten der realen Macht auf Erden steht. Eine Macht, eine Führung, die auch der Mensch braucht, denn er selber ist ein ohnmächtiger, unwissender Wurm mit der Erbsünde geschlagen. Er braucht Führung, im Jenseits gibt es sie. Aber im Unterschied zur realen Macht, die man auf Erden erlebt, ist diese Macht im Jenseits nicht nur Macht, sondern fürsorgliche Macht. Gott der Herr ist ja auch unser Vater. Und deswegen beten wir ja auch Vater unser. Menschen, die sich dieses Glaubensgebäude zu eigen machen, sind also der Auffassung, dass wer Gottes Weisungen folgt, so gut er es kann, für alle irdischen Entbehrungen dereinst entschädigt wird im Paradies. Auch dieser Standpunkt zeugt davon, dass hier nicht um die Beseitigung erlittener Schäden gerungen werden soll, sondern Entschädigung für deren Hinnahme verlangt ist. Dies aber mit einem gewissen Unterschied zur Moral. Die Moral arbeitet sich immer daran ab, dass der Anstand und der Nutzen, den man erzielen will, im Hier und Jetzt zusammenfalten müssten, es aber nie sollen. Der Anständige müht sich, wird aber dann doch wieder um seinen Erfolg betrogen, weil Ungerechte, Betrüger, Versager an den falschen Stellen ihn um den Erfolg bringen. Anstand und Nutzen sollen im Hier und Jetzt zusammenfallen, tun es aber nie. Die Religion dagegen trennt diese beiden Seiten auseinander. Dass ein Nutzen in dieser realen Welt nie und nimmer zu haben ist, das ist sichere Sache. Die Erde ist und bleibt ein Jammertal. Wer das Paradies auf Erden verspricht, ist ein Betrüger. Aber im Jenseits, da fallen die beiden Größen, die im Diesseits absolut getrennte bleiben müssen. Im Jenseits fallen sie zusammen. Da gibt es Hosianna, Erlösung und ein Volksfest ohne Ende. Das Paradies eben. Wer diesen Glauben jetzt ergreift oder sich von ihm ergreifen lässt, der steht nicht mehr auf dem Standpunkt, naja, das Diesseits ist halt ein Scheiß, aber im Jenseits geht's dann los. Der steht nicht auf dem Standpunkt, das Leben ist sinnlos, aber das Jenseits macht Sinn. Sondern wer diesen Glauben ergreift, der gibt seinem Leben einen Sinn. Der gibt mit seinem Glauben ans Jenseits, dem Diesseits, seinen Sinn. Gläubige, die streichen nicht ihren Beruf, ihre Familie, ihre Hobbys, sondern die werden zusätzlich Christ. Dieses irdische Dasein, das sie gar nicht abstreifen, sondern das sie in dem Berufs- und Alltags- und Familienleben weiter pflegen, das kriegt jetzt seinen Sinn. Eben durch den Glauben an einen Höchsten, der als Gerechtigkeit im Jenseits sitzt und die Fäden zieht und für alle die, die in gottgefälliger Weise ihre Niederlagen und Schädigungen ertragen, im Jenseits die Erlösung im Paradies anzubieten hat. Mit diesem Standpunkt wird von solchen Leuten selbst die größte Not affirmierbar. Akzeptabel, will ich damit sagen. Selbst ein Tsunami, so eine große Flutkatastrophe oder ein Erdbeben, kann aus diesem Geist positiv gedacht werden. Dann sagt man als Christ, die Wege des Herrn sind unerforschlich. Er ist derjenige, der die Fäden zieht. Man kann auch sagen, es ist eine Prüfung durch den Herrn, ob die Kleingläubigen vielleicht vom Glauben abfallen, wenn sie merken, dass auf der Erde solche Rauheiten möglich sind. Da prüft der Herr, ob sie beständig im Glauben sind und ihn nicht fallen lassen. Denn so ist ja auch mitunter Polemik ausgesprochen worden gegen diese Konstruktion des Allerhöchsten. Was ist das für ein Gott, der einen Tsunami, einen Vulkanausbruch, Kriege zulässt? Was sind das für Geschöpfe, seine Ebenbilder, die übereinander herfallen und Mord und Totschlag organisieren? Naja, der widerstandsfähige Christ sagt umgekehrt, das sind Prüfungen Gottes. Der will nur schauen, ob die Menschen beim rechten Glauben bleiben oder von ihm abfallen. Wer das durchhält, der ist sicher gewiss, ein Lohn winkt im Jenseits dieser Erlösung. Diese Vorstellung bringt sogar viele Christen dazu, dass sie selbstlos aktiv werden. Es werden nicht bloß größte Nöte akzeptiert als Gottes unerforschlicher Ratschlag, sondern Christen können sich auch angespornt fühlen, selbstloses Tun an den Tag zu legen. Die gehen in die Heilsarmee, zur Bahnhofsmission, aus ihrem Glauben heraus. Entsagen sie der materiellen Berechnung, die im Hier und Heute das Geschäft zwischen allen Menschen reguliert. Man muss etwas zu tauschen haben, eine Leistung bieten, damit man Gegenleistungen bekommt. Das tun die nicht. Die lassen sich nicht bezahlen, sondern geben dem Bettler einen Fünfer in seinen Hut. Freilich, damit die Wahrheit vollständig ist, muss man sagen, der Abstand von der materiellen, diesseitigen Berechnung ist nicht berechnungslos. Denn der Christ denkt sich, gute Werke zu tun. Wenn der Herr es sieht, wird es mir entgolten. Und wie antwortet der Bettler, wenn er seinen Fünfer in den Hut kriegt? Hier in euren Breiten sagt er, was sagt er? Vergelt's Gott. Ja, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Vergelt's Gott. Das gibt es. Mildtätigkeit und selbstloses Tun, nicht aus der materiellen, sondern gläubigen Berechnung. Eines aber gibt es nie. Dass die Religion einen Anlauf unternehme, die schlechte Welt, die sie selber Jammertal nennt, zu verändern. Und wenn, dann gibt es diesen Willen zur Veränderung nur in der Form, den Menschen zu verändern, der in ihr agiert. Gläubige, auch der Papst, sind gar nicht damit zu erwischen, dass man ihnen sagt, die Kirche, die Christen, der Glaube, das ist konservativ. Wo bleibt da die Kritik? Gläubige, auch Benedikt, üben immerfort Kritik. Nur eine falsche. Die kennen zum Beispiel schlechte Politiker. Die sind dann schuld am Gammelfleisch. Vielleicht auch am Krieg im Nahen Osten. Sie kennen gierige Unternehmer. Die sind dann schuld an einer Entlassung. Sie kennen auch böse Mitmenschen, die der Nachbarin ein Bein stellen und immer nur an sich denken. Aber in allen Verfehlungen, die sie aufgreifen, ist bei ihnen immer das Übel, das sie anprangern, der Mensch. Egal, ob ein Politiker einen Krieg anordnet, wie im Nahen Osten, Israel gegen die Palästinenser, weil dort ein Gebiet ausgedehnt wird gegen Widerstand, der liquidiert wird. Egal, ob ein Unternehmer sagt, für die Gewinnkalkulation müssen 6.000 Arbeiter entlassen werden. Wir brauchen die Kostenentlastung. Ein Gläubiger neigt zu der Verwechslung, dass das, was aus der Funktion des Menschen folgt, als Unternehmer oder Politiker, nicht dieser Funktion, seinem Beruf zur Last gelegt wird, sondern dem Umstand, dass es von einem Menschen wahrgenommen wird. Sodass quasi das allerabstrakteste Mensch, das ist ja nur eine Gattungsbezeichnung, ein quasi biologischer Begriff, beschuldigt wird, etwas zu verursachen, das aus der bloßen Gattung Mensch nicht folgen kann. Denn mehr ist mit Mensch gar nicht gesagt. Blut, Kreislauf, das könnte man medizinisch, biologisch weiter erklären. Ansonsten ist in Mensch nichts weiter enthalten. Außer, man legt etwas in diesen Menschen hinein, was die Kirche willig tut. Eine Erbsünde nämlich, die ihn zum Bösen befähigt. Dann hat man die Quelle von Schäden in die Menschennatur verlegt und wird nie mehr der Kritiker an den bestimmten Zwecken in dieser Gesellschaft, an dieser Art zu wirtschaften, an dieser Art Politik zu machen, an den Zwecken, die dort gültig gemacht werden, sondern man wird Kritiker an der Verderbtheit des Menschen, die ihm als Natur zukommt. Und jetzt kommt die dialektische Krönung des Fehlers. Wenn das die Quelle der Übel ist, die Natur des Menschen, dann ist das zugleich die Schranke für die Behebung des Übels. Ja, wenn der Mensch so schlecht von Natur aus ist, dass er so viel Ausschuss produziert, dann ist derselbe Mensch Kraft Natur auch die Schranke dafür, dass man die Übel aus der Welt schaffen kann. Und jeder kennt's, wenn irgendwo ein Kernkraftwerk platzt, weil die Profitkalkulation auch riskante Technologien für profitable Stromproduktion nutzt, dann wird jede Kritik abgefertigt mit dem Argument, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Wir sind alle nur Menschen. Es hat schon fast den Klang der Ausrede, wenn man sagt, wir sind alle nur Menschen. Damit hat man gesagt, wenn das Böse im Menschen der Grund des Schadens, wie aber auch die Verhinderung seiner Beseitigung ist, dass wir es mit unvermeidbaren Übeln zu tun haben, mit denen muss man sich dann arrangieren. Und da, wo einmal eine mittlerweile verblichene Produktionsweise namens realer Sozialismus mit verfehlten Methoden und Absichten versucht hat, eine Planwirtschaft aufzuziehen, um die Versorgung der Menschen auf solidere Füße zu stellen als in der Marktwirtschaft. Da hat auch die Kirche keinen Beitrag geleistet, das gescheit zu kritisieren, sondern sie war sich von vornherein klar, das ist deswegen ein Übel, weil jemand, der das will, alle Menschen versorgen und zu ihrer Wohlfahrt, also zu ihrem Glück zu bringen, von einem hoffnungslos optimistischen Menschenbild ausgeht, der will ein Paradies auf Erden, das kann es gar nicht geben, und wenn er es dennoch verspricht, muss er mit Gewalt gegen die Menschen vorgehen, weil sie gar nicht so gestrickt sind, wie er behauptet. In Wirklichkeit sind die Menschen nämlich so gestrickt, wie wir behaupten, die Kirche. Mit der Erbsünde geschlagen, zum Ausschuss befähigt, nicht zum Glück auf Erden. Das Gute und das Böse auf dieser Welt, das wird für christlich denkende Menschen deswegen neu sortiert. Für christlich denkende Menschen sind nicht die Guten, die kleinen Leute, die Opfer, das Volk und die Bösen, die da oben die Täter, die die Macht haben, Kriege zu befehligen, die die Macht haben, 20.000 Leute mit einem Federstrich zu entlassen. So ist die Welt für diese Leute nicht mehr sortiert. Wenn alle Menschen in einer Hinsicht gleich sind, sie haben die Erbsünde, dann ist klar, gut sind die Menschen, die einsehen, dass der Mensch so böse ist, die sich also positiv stellen zu diesem gläubigen Gedankengut. Und böse sind die, die das nicht wahrhaben wollen und ignorieren. Insofern entscheidet sich für die Kirche die Frage, ob man einen Bush oder eine Frau Merkel oder einen Putin oder Figuren aus diesen Breiten, ob man die schätzt oder nicht, entscheidet sich nicht am Inhalt ihrer Politik, sondern an ihrem Verhältnis zum Glauben. Gehen Sie in die Kirche und beten Sie oder nicht? Und was hören wir über Bush? Er geht immer in die Kirche und betet. Damit ist das Verhältnis zur Kirche abgeklärt. Egal, wie viele Megatonnen Bomben der auf die irakischen Köpfe wirft. Das bringt mit sich, dass der christliche Mensch als Charaktermaske seines Glaubens ein schillerndes Wesen ist. Das hat durchaus unangenehme Seiten. Christen zum Beispiel, wie sie mir auch aus eigener Anschauung und Erfahrung vertraut sind, die neigen dazu, zwischen Demut und überheblicher Erhabenheit zu schwanken. Die können sehr demütig sein, weil sie sich selbst erniedrigen und ihrer Sündigkeit bezichtigen. Ja, wir sind alle nur kleine Sünder. Aber die können im selben Atemzug den Geist der Erhabenheit verströmen weil sie das eingesehen haben und der andere ganz gut daran täte, das ebenso zu tun, damit mit ihrer Selbsterniedrigung eingesehen zu haben, dass sie nicht taugen. Erheben sie sich über andere, die das nicht tun. Mitleid und Gehässigkeit findet man auch bei diesen Menschen immer in Einheit. Ja, man kann Mitleid zeigen und den geschädigten Mitmenschen als Bruder sehen, dem man einen Fünfer gibt. Man kann aber auch aus derselben christlichen Denkungsart gehässig werden. Denn wer in der Gosse sitzt, der hat womöglich bloß die Strafe Gottes auf sich gezogen, weil er nicht gottgefällig lebt. Diese Diskussion gab es sehr offen in der Kirche in Bezug auf die HIV-Infizierten. Da war gar nicht der Standpunkt durchgesetzt. Das sind armselige Kreaturen, denen wird geholfen. Sondern da war der andere Standpunkt, der auch von Benedikt vertreten worden ist, sehr viel dominanter. Dass nämlich diese Leute unter der Gottesstrafe leiden, die sie sich wegen ihres sündigen sexuellen Lebens zuzuschreiben haben. Gut, kommen wir zum dritten Kapitel, nämlich zur Institution Kirche. Es ist auch anlässlich dieses Besuchs hier Kritik geübt worden an der Institution Kirche. Aber unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass man den Glauben und seine Inhalte selbst schätzt. Der Kirche wird vorgeworfen, mindestens dreierlei. Erstens, dass sie sich autoritär gebärdet. Das Unfehlbarkeitsdogma ist das Beweisstück par excellence. Zum Zweiten, dass sie im Reichtum schwelgt. 250 Milliarden soll die deutsche katholische Kirche auf der Seite haben, in der Tat nicht wenig. Und dass sie drittens ein intimes Verhältnis zur Macht pflegt. Sie verkehrt nicht nur auf gleicher Augenhöhe mit den Mächtigen dieser Welt, sondern sie tritt selber wie eine Macht auf, mit Pomp und Repräsentation. Leuten, die so denken, den Glauben in Schutz zu nehmen vor einer Entartung der kirchlichen Institutionen, möchte ich die folgenden Überlegungen widmen. Es ist nämlich eigentlich so, dass alles das, was diese Menschen an der Institution Kirche kritisieren, des Glaubens wegen notwendig ist, den sie vor der Institution in Schutz nehmen. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Institution und Autorität. Die Kirche bekennt sich ausdrücklich dazu. Es gibt in der SZ von diesem ZK-Vorsitzenden, mein Zentralkomitee der Katholiken, Meyer, eine Verlautbarung, die sagt, die katholische Kirche ist keine Demokratie, das muss ich manchen Schwärmern sagen. Sie ist eine absolute Monarchie. Das ist keine Polemik, das ist eine Tatsache. Der Papst steht außerhalb jeden Rechts. Ja, in der Tat, der Papst steht außerhalb jeden Kirchenrechts. Die haben ein verbindliches Lehramt, die verkünden Glaubenswahrheiten. Ein Widersinn, der keinem auffällt. Entweder wahr oder man glaubt, aber nicht beides. Dass diese Hierarchie der verbindlichen Verkündung von oben, von Gedankeninhalten, das ist deswegen eine Notwendigkeit für den Glauben, weil der Glaube Gewissheit ohne Wissen ist. Er ist ja nicht aus Einsicht gefolgt, so wie man in der Naturwissenschaft durch langes Forschen ermittelt, die Steine fallen vom Himmel nach dem Gesetz S gleich G halbe T Quadrat. Das ist ein naturwissenschaftliches Gesetz. dann nimmt man kein Unfehlbarkeitsdogma in Anspruch als Naturwirt, sondern man beweist es. Und wenn man es bewiesen hat, muss man es nicht verordnen, weil es eingesehen werden kann. Das ist beim Glauben anders. Die Sicherung der Glaubensinhalte ist deswegen nötig, weil die Glaubensinhalte ein Produkt der gläubigen Fantasie, nicht der wissenschaftlichen Einsicht sind. Da muss man zum Beispiel lernen und beherzigen, dass Gott immer zu dritt unterwegs ist. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist auch noch. In der Straßenbahn Schwarzfahrt. Da muss man lernen, dass dieser Gott, der schon zu dritt unterwegs ist, das Resultat einer Jungfrauengeburt ist. Das bringt Biologen und Mediziner in Verlegenheit, aber auch sowas muss geglaubt werden, wenn man in der Kirche ist. So etwas muss man also per Dekret verordnen, weil es aus Einsicht nicht folgt. Und ein Unfehlbarkeitsdogma will dafür sorgen, dass man den Haufen beieinander hält, dass man also Verbindlichkeit für die verlangte Interpretation sicherstellt. Denn sonst, aus Fantasie des Gläubigen, lässt sich mancher Glaubensinhalt drechseln. Und so war es ja auch in der Vergangenheit. Dann spaltet sich die Kirche und die Gemeinde, die zusammengehalten werden soll, bricht auseinander. Ein Kirchenrecht in dieser Frage sorgt dafür, dass ein Verstoß gegen die päpstlichen Dekrete und gegen die Erlasse der Glaubenskongregation geahndet wird. Kritik in der Kirche ist schon für sich ein Widersinn, weil ja nicht Einsicht, sondern gläubiges Bekenntnis die Leitlinie des Verkehrs sind. Wenn also bei denen Kritik geübt wird, dann nicht in dem Sinne, dass andere widerlegt werden, sondern sie werden verglichen mit der Linie, die in der Kirche verbindlich ist, und das, was von der Linie abweicht, wer die Jungfrauengeburt leugnet etwa, der wird als Abweichler bestraft und nicht zu einer besseren Einsicht durch bessere Argumente bewegt. Die Sowjetunion ist tot, der Stalinismus lebt fort in der katholischen Kirche eben deswegen, weil das der Modus der Bewahrung des Glaubens und seiner Einheit ist. Dann braucht es das Lehramt und seine Verbindlichkeit aus einem weitergehenden Grund. Die Schriften, die, sagen wir mal freundlich, den Wissensfundus der gläubigen Gemeinde ausmachen, die sind 2000 Jahre alt. Also wenn man auf Marx zeigt und sagt, 150 Jahre alt, ein toter Hund, ist doch nicht zeitgemäß. Bei der Kirche gibt es das Argument nicht. Das Buch, die Bibel, ist über 2000 Jahre alt, heißt aber bis heute Buch der Bücher. Was so alt ist, muss zeitgemäß interpretiert werden. Es soll ja ein Leitfaden für das aktuelle Leben der Gläubigen in dieser Welt sein. Und die Prinzipien des Glaubens, die allgemeinen Werte, die da geglaubt und vertreten werden, die sind der Auslegung nicht nur fähig, sondern auch bedürftig. Auch dafür muss es also ein Organ geben, das so etwas verbindlich tut. Ein Beispiel. Na, die Nächstenliebe in der Kirche. Eine wichtige Sache. Aber was macht der Christ mit diesem Wert im Hier und Jetzt? Ist er wegen der Nächstenliebe gegen die Rüstung? Denn mit Waffen tötet man den Nächsten. So etwas hat es gegeben. Es hat Christen gegeben, die haben sich auf die Bergpredigt berufen und gesagt, sie blockieren die Kasernen und sie treten an gegen die Nachrüstungsraketen in Deutschland. Lang her, aber das gab es. Oder muss man vom Standpunkt der Nächstenliebe für die Rüstung sein? Auch dafür gibt es ein Argument. Ja, die Rüstung braucht es, um das Leben des eigenen Volkes gegen die fremden Völker zu schützen, die bös werden. Man merkt, ja, der Wert Nächstenliebe kann so wie anders ausgelegt werden, sodass es eine verbindliche Instanz der Auslegung braucht. Der Wert Leben, in der Kirche ein wichtiger Wert. Die Kirche hat sich entschieden, das wird von vielen kritisch angemerkt, dass sie den Wert Leben vertritt und die Todesstrafe und den Krieg bejaht und die Abtreibung verteufelt. Es beschwert sich hier heute in der Zeitung ein Mitglied der Bewegung Wir sind Kirche über den Benedikt mit folgendem Argument. In der vielgelobten Enzyklika Gott ist die Liebe verlangt Benedikt, dass jede gerechte Staatsordnung den Dienst der Liebe praktizieren müsse. Doch wie lässt sich das mit der immer noch nicht geächteten Todesstrafe vereinbaren? In dem vom Papst herausgegebenen Kompendium des Katechismus heißt es, dass es immer noch Fälle gibt, in denen die Todesstrafe absolut notwendig ist. Und gleichzeitig wird ein gewisser Carlo Caffara zitiert, ein anderer hoher Würdenträger, der den Benedikt gewählt hat. Der äußert sich folgendermaßen: Wer Verhütungsmittel benutzt, will nicht, dass neues Leben entsteht, weil er ein solches Leben als übel betrachtet. Das ist dieselbe Einstellung wie die eines Mörders, der es als übel ansieht, dass sein Opfer existiert. So wird da argumentiert. Todesstrafe ja, Verhütungsmittel nein. Vom Standpunkt Leben als Wert betrachtet, ist überhaupt keine eindeutige Entscheidung zu treffen. Man könnte sagen, ja, bei der Todesstrafe liegt ein absoluter Widerspruch gegen den Wert Leben vor. Denn ich vernichte ja ein Leben, nämlich das des Hingerichteten. Du kannst mit dem Blick auf den Wert Leben gerade so gut sagen, dadurch, dass ich dieses Leben vernichte, wird das der anderen geschützt. Der Täter kann nämlich nicht mehr sein böses Werk verrichten. Du kannst bei der Abtreibung oder auch bei der Verhütung sagen, nehmen wir die Abtreibung. Ja, bei der Abtreibung wird dieses junge Leben zerstört. Das ist ein Verstoß gegen das Leben. Du kannst aber auch sagen, das ist die einzige Weise, wie das Leben der Mutter, das soziale oder auch überhaupt das medizinisch gesunde Leben, gerettet werden kann. Wenn aus dem Wert Leben sowohl das eine wie das andere folgen kann, dann folgt aus dem Wert für sich genommen gar nichts. Dann muss ich also festlegen, was ich für kompatibel mit diesem Wert erkläre. Und für diese Willkür der Festlegung gibt es bei der Kirche ein gewisses Prinzip. Nämlich das Prinzip, dass sie mit ihrer Auslegung der Werte sich als Institution in dieser Welt Anerkennung verschaffen will, beim Staat genauso wie bei den gläubigen Menschen. Beim Staat, merkt man, teilt sich die Kirche mit ihrem Rigorismus ganz gut ein. Wert Leben hat sie nie so ausgelegt, dass sie gesagt hat, ich bin gegen die Todesstrafe, genauso wie gegen die Abtreibung, ich bin gegen die Rüstung. Diese Konfrontation mit dem Staat hat sie nicht gewollt und ausgedrückt hat sie es so, dass Todesstrafe wie Krieg mit dem Wert Leben kompatibel sei. Rigoros geworden ist sie da, wo sie dem Privatsubjekt Vorschriften macht, die mit staatlichen Gesetzen nicht kollidieren. Ja, Menschen zu sagen, wer die Pille nimmt, gehört exkommuniziert. Wer abtreibt, ist ein Mörder. Das ist eine moralische Etikettierung, die rechtsstaatlicher gar nicht so nachvollzogen wird. Der lädt den Privaten diesen Rigorismus auf, den er den staatlichen Instanzen erspart. Umgekehrt gibt es auch heute noch die Erwägung in der Kirche, dass dieser Rigorismus einen Nachteil mit sich führt. Wer nämlich gläubigen Menschen von vornherein verwehrt, den Glauben in dieser modernen Welt zu leben, wo nun einmal gewisse Standards des Sexualverkehrs durchgesetzt und auch staatlich legitimiert sind, der schreckt solche Leute nur ab. Und auch diese Überlegungen finden sich angesichts des Papstbesuchs zahlreich in der Zeitung wieder von Kritikern, die der Auffassung sind, die sittlichen Maßstäbe in der Frage des Sexualverkehrs, der Pille, der Abtreibung müssen gelockert werden, damit die Leute in der Kirche bleiben und nicht dadurch von ihr abspenstig gemacht werden. Dafür braucht es also diesen ganzen Apparat für eine verbindliche Auslegung des Glaubensinhalts, für eine Auslegung und Interpretation der kirchlichen Werte, mit denen sich die Kirche ihre Anerkennung, ihr Standbein in der Welt von Staat und Gesellschaft verschaffen will. Es ist deswegen drittens ja irgendwie ein leichtes einzusehen, dass dieser ganze Apparat eine materielle Basis braucht, dass das Geld kostet, ein Lehramt, einen Apparat von Gelehrten, Glaubenskongregationen, den diplomatischen Verkehr dieser Instanz mit dem Staat, alles das zu finanzieren. Deswegen ist die Polemik hier aus diesem Blättchen, das in Regensburg verteilt worden ist, deplatziert. Die zitieren hier Matthäus 6,19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen. Na gut, das mit den Motten und dem Rost hätte man ja nicht gebraucht. Und die Frage heißt dann, warum häuft sich die Kirche allein in Deutschland ein Vermögen von ca. 250 Milliarden Euro an? Ja, warum tut sie das? Der Grund ist ganz einfach, der von mir genannte. Die Verbreitung des Glaubens ist teuer. Da muss man nicht nur die kirchliche Institution am Leben erhalten, sondern man hat ja auch noch den Eifer der Mission. Man will ja die Gemeinde vergrößern, andere überzeugen. Die Kirche ist auf dem afrikanischen Kontinent erfolgreich unterwegs. So erfolgreich, dass es zum Beispiel manchen katholischen Bischöfen retrospektiv ein wenig zu weit gegangen ist. Ich komme gerade darauf, weil heute in der Zeitung ein Aufsatz von Desmond Tutu steht. Desmond Tutu ist ein katholischer Bischof aus Südafrika, der selber missionarisch unterwegs ist, aber vom Missionseifer der ersten katholischen Missionare Ungutes berichtet hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der hat mal darüber so berichtet. Am Anfang hatten die Schwarzen das Land und die weißen Missionare kamen mit der Bibel in ihr Land und sagten, schließet die Augen, lasset uns beten. Als wir die Augen wieder öffneten, hatten wir die Bibel und sie das Land. Also Unternehmungen dieser Art sind teuer und brauchen den gesamten Apparat der Kirche. Also die Frage arglos gestellt, warum braucht die Kirche so viel Geld, habe ich jetzt auch arglos beantwortet. Weil sie diesen Apparat finanziert und ihren Missionseifer mit materiellen Mitteln ausstattet. Sonst lässt sich so eine Gemeinde über die Welt nicht verbreiten. Aber ich will noch auf eine Merkwürdigkeit dieser Kritik aufmerksam machen. Der Kirche das Geld vorzuwerfen. Diese Kritik spricht sich nicht gegen Geld aus. Bei VW zum Beispiel oder bei der Commerzbank wären die 250 Milliarden kein Stein des Anstoßes. Wieso sind sie das bei der Kirche? Die sagen doch auch nicht, diese Leute, was macht VW mit dem vielen Geld? Das wäre doch bei den Armen viel besser aufgehoben. Sie sagen aber sehr wohl, was macht die Kirche mit dem vielen Geld? Das wäre doch bei den Armen besser aufgehoben. Diese Leute kritisieren nicht das Geld, sondern dass das Geld bei der Kirche ist. Die Einheit, die Koinzidenz beider Affären, Kirche und Geld, das löst diesen Argwohn aus. Ja, warum? Ja, weil diese Leute der Auffassung sind, die Kirche ist eine Instanz, die keinen anderen Zweck hat, als Moral zu verkünden und zu vertreten. Die ist kein Geschäft. Die macht nicht aus Geld mehr Geld, im Unterschied zu VW und zur Commerzbank. Da ist das in Ordnung. Aber, so denken diese Leute, die Kirche hat keinen anderen Zweck als die Moral selbst. Das ist etwas Uneigennütziges. Damit verträgt sich nicht der Eigennutz des Geldes. So wird gedacht. Und das ist falsch gedacht, in folgender Hinsicht. So ein Gedanke will ja sagen, die Moral ist heilig und das Geld, das ich jetzt an der Kirche entdecke, beschmutzt sie. Das ist wie Eigennutz, der sich in moralischen Altruismus einmischt, wo Uneigennützigkeit regieren müsste. Die Moral gilt als heilig, das Geld als beschmutzender Egoismus. Das ist deswegen falsch gedacht, weil es die ganze Moral, die darin so heilig gesprochen wird in diesem Gedanken, überhaupt nur wegen des Geldes und seiner Gegensätze gibt. Nur weil in dieser Welt alles Bemühen der Menschen um Auskommen und Ertrag in der vorhin kurz angerissenen Form abgewickelt wird, verdiene dein Geld und das auf Kosten des anderen. Was der eine verdient, kann der andere nicht mehr verdienen. Was der eine an Geld vermehrt, auf das hat der andere zu verzichten als Lohnempfänger. Diese Gegensätze, die das Geld stiftet, sind überhaupt der Nährboden und der Grund dafür, dass es die Moral vom Altruismus, von der Nächstenliebe und der Uneigennützigkeit gibt. Kaum entdeckt man einen Unternehmer, der Leuten das Gehalt kürzt, um den Gewinn oder den Aktienkurs zu steigern, wird gesagt, das ist Profitgier. Da wird nicht die Rechnung kritisiert, die ein kapitalistisch rechnendes Unternehmen mit seinen Angestellten vornimmt, sondern es wird die angeblich überzogene Stellung des Inhabers oder Managers kritisiert. Ja, das ist der Übergang in die moralische Vorstellung, dass ich sage, würden Sie auf den überzogenen, profitgierigen Anspruch Verzicht tun und mehr Nächstenliebe statt Egoismus walten lassen, dann wären die Gegensätze doch vermeidbar zwischen der Belegschaft und der Konzernführung. Also kommt der ganze Gedanke der Uneigennützigkeit, der doch Platz greifen müsste in dieser unserer Welt, überhaupt nur deswegen zustande, weil das Geld diese Gegensätze zwischen Arbeitern und Unternehmern, aber auch zwischen Unternehmungen herstellt. Und das Abraten vom Egoismus, davon zu sehr darauf zu bestehen, die Harmonie zwischen allen Seiten herbeischaffen möchte. Gut, dass eine solche kirchliche Instanz auch noch gute Beziehungen als heiliger Stuhl mit einem diplomatischen Chor gegenüber einem Staat pflegt, versteht sich von selbst. Das sind die Einflusshebel, die in Bewegung gesetzt werden, um den Glauben und seine Gemeinde zu vergrößern. Man muss es ja auch mal so sehen und auch so aussprechen. Der Staat hat ein Monopol über die Köpfe der Massen. Er organisiert ein staatliches Erziehungswesen. Es gibt eine Schulpflicht. Alle Kinder werden dort durchgeschleust. Und der Zutritt der Kirchen zu eben diesen Schulen, ja, führt der Kirche Generationen von nachwachsenden Kindern und Jugendlichen zu, zum Zwecke der Agitation. Konfessioneller Unterricht ist in deutschen Schulen akzeptiert. Das ist nicht nur heute so, das war auch damals nicht anders. Bei Hitler haben sie noch ein Konkordat abgeschlossen, die großen Päpste. Die haben sich mit diesem System wunderbar arrangieren können, solange klargestellt war, sie dürfen in den Schulen unterrichten wie bisher. Und das haben sie auch gemacht. Gut, Jetzt wissen wir also, warum die Kirche auf den Staat setzt. Jetzt bleibt nur noch, um das letzte Kapitel abzuarbeiten, die umgekehrte Richtung der Gleichung kurz zu erläutern. Die Kirche setzt nicht nur auf den Staat, sondern es ist ganz offenkundig so, dass der Staat auch auf die Kirche setzt. Der Staat, ein Gewaltmonopol, das sich selber so nennt, pflegt innigliche Beziehungen mit einer Kirche, die keine reale Macht in dieser Staatenwelt darstellt, aber wie eine behandelt und hofiert wird. Warum? Dazu jetzt das letzte Kapitel über den Staat und die Kirche. In einer Hinsicht hat sich der bürgerliche, der moderne Staat grundsätzlich über die Religion erhoben. Es gibt keinen Religionsstaat, es gibt keine Staatsreligion, sondern es gibt eine Meinungsfreiheit auf dem Feld des Geistes. Und in diesem Feld des freien Meinens, da hat auch die Religion einen Platz, einen prominenten zwar, aber auch nur einen. Es gibt viele andere Auffassungen, zunächst auch gläubige andere Auffassungen. Man kann katholisch und evangelisch glauben, man darf auch islamisch glauben auf diesem Boden. Man darf auch gar nicht glauben, sondern sich eine andere Weltanschauung zulegen. Alles das ist in der Meinungsfreiheit akzeptiert. Diese Meinungsfreiheit, die so hoch geachtet ist, verdient, auch den Hinweis will ich nicht schuldig bleiben, diese Achtung nicht. Denn die Anerkennung, die da den vielen verschiedenen Weltanschauungen zuteil wird, geht einher mit ihrer ganz grundsätzlichen Degradierung. Die Erlaubnis, einen Gedanken zu äußern, ist nämlich unter die ausdrückliche Prämisse gestellt, dass kein Gedanke auf Gültigkeit pochen darf. Um es anders zu sagen, Toleranz ist immer zugleich Intoleranz. Toleranz ist nach der Seite des Angebots die Aufforderung, Meinungen, Weltanschauungen nehmt Platz unter dem Dach der Meinungsfreiheit. Die Intoleranz liegt darin, dass die, die Platz nehmen, auf den Geltungsanspruch verzichten müssen. Die Toleranz gilt der Zulassung des Gedachten und die Intoleranz gilt der Gültigkeit des Gedachten. Kaum versucht man, eine Auffassung zu begründen und zu sagen, die stimmt, prüf doch mal, ob das nicht wahr ist, was ich sage, wird im Reich der Meinungsfreiheit entgegnet, das ist bloß eine Meinung. Das ist eine Meinung, die darfst du auch sagen, aber es ist bloß eine Meinung. Auf Gültigkeit darfst du nicht rechnen. Damit entmachtet gewissermaßen der Staat alle privaten Auffassungen, Anschauungen zu einer rein privaten Nebensache und setzt umgekehrt sich damit ins Recht. Indem er alle Weltanschauungen, auch die Gläubige, zur privaten Nebensache macht, macht er sich zur Hauptsache. Sich und die Nation. Und er nennt sich auch so. Er ist das Gewaltmonopol. Er beansprucht, was er an den Weltanschauungen wie auch an der Kirche im Besonderen bekämpft. Er beansprucht die absolute Geltung dessen, was gesagt wird, staatlicherseits. Gewaltmonopol. Gesetze sind verbindlich für jedermann. Er beansprucht, was er an der Religion bekämpft. Das war für die Kirche eine harte Nuss und es hat mehrere hundert Jahre gedauert, mit blutigen Kriegen, bis die Kirche sich mit diesem staatlichen Diktat arrangiert hat und eingesehen hat. Auch sie verkündet ja, dass es einen obersten Herrn gibt. Und zwar der noch höher steht als alle Herrschaften dieser Welt. Er ist ja der Höchste. Aber sie muss einsehen, dass es zwei Reiche gibt. Es gibt ein diesseitiges und ein jenseitiges Reich. Es gibt einen Gott und es gibt einen Kaiser. Und ihr Arrangement hat sie sogar von einem gewissen Paulus schriftlich festhalten lassen, damit es keinen Ärger mehr gibt. Und jeder kennt dieses Zitat. Der hat gesagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott, gebt Gott, was Gottes und des Kaisers, was des Kaisers ist. Da merkt man, die Kirche arrangiert sich nicht nur mit dem bürgerlichen Staat, gibt Gott, was Gottes und gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sondern sie rechtfertigt ihn auch mit dem Argument, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott. Insofern sind gläubige Menschen dienstbare Menschen, die nicht nur ihrem eigenen höchsten Herrn, dem Jesus Christus und seinen Geboten, dienen möchten, sondern die auch auf Grundlage ihres Glaubens ein Argument dafür wissen, warum man der weltlichen Obrigkeit dient und mit allem Ungemach, das man in dieser Welt erlebt, seinen Frieden schließen kann. Man weiß ja jetzt, wer das Jammertal in Anstand erträgt, findet im Jenseits Erlösung. Eine solche Lebenshaltung und Weltanschauung ist für einen bürgerlichen Staat nicht unverzichtbar, aber nützlich, weil sie zu den Werten der Dienstbarkeit und Bescheidenheit erzieht, die Staat und Kapital bei den dienstbaren Geistern gut gebrauchen können. Und das findet er so wertvoll, dass es ihm glatt das wert ist, für die Kirche Kirchensteuer einzuziehen, ihnen den Zugang zu Schulen zu eröffnen und sie finanziell zu fördern. Insofern hat es seine Ordnung, dass ausgerechnet ein Seelsorger, Benedikt, mit militärischen Ehren empfangen wird. Das spricht gegen beide Seiten, den Glauben wie die Macht.
Was ist jetzt das positive Potenzial des Glaubens und was ist das negative Potenzial des Glaubens? Was in dem Glauben so alles möglich ist, vom Positiv bis Ultranegativ.
Meine Absicht heute Abend war es, den Glauben nicht in Vor- und Nachteile zu zerlegen, sondern zu zeigen, dass ich das für eine grundsätzlich falsche Denkungsart halte. Dem könnte ich gar nicht Nachteile und auch keine Vorteile abbringen. Ich halte es einfach für einen Fehler, dass man sein Leben, sein Denken unter die Voraussetzung stellt, ich glaube an einen Allerhöchsten, dass man sich leiten lässt in seinem Denken, Fühlen, vielleicht sogar Tun, von einem Fantasieprodukt, nicht von einer Einsicht. Ich wollte mehr dafür plädieren, wenn die Menschen schon immer der Auffassung sind, sie leben hier in einem Jammertal, dann sollten sie sich mal darum bemühen zu ergründen, was ihnen nicht gefällt und warum es ihnen nicht gefällt. Dann hätte man ja immerhin noch ein paar irdische Jahrzehnte Zeit, gegen die Ursachen vorzugehen. Mir missfällt aber ganz grundsätzlich per Beschluss die Existenz eines Höchsten zu glauben, von dem man sich jetzt verspricht, das schafft mir Entschädigung dafür, dass ich all das hinnehme, ertrage als Gläubiger, was ich auf Erden erleide.
Ich habe zu dem Verhältnis von Staat und Kirche noch Fragen. Und zwar möchte ich das gerne an dem Tutu-Zitat machen. Also da hast du ja nur gesagt, naja, die Kirche hat sich einen missionarischen Auftrag gestellt und will alle Welt zu Christen machen und dafür braucht sie halt ihr liebes Geld. Aber braucht sie da nicht auch noch mehr dazu? Weil dieses Beispiel, wo der sagt, am Ende hatten die Afrikaner die Bibeln und die Kolonialisten oder die Weißen oder die Mächte, die halt Afrika besetzt haben, hatten das Land. Also an der Stelle stellt sich mir die Frage, wie arbeiten denn da Staat und Kirche zusammen? Gibt es da nicht auch, sagen wir mal, noch mehr als dass der Staat, dass es dem Staat recht ist, wenn die Leute Christenglauben haben und sich halt als Untertanen unter seine Regime fügen, sondern ist es da nicht auch noch so, dass gerade in Afrika die Kirche einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass der alte Imperialismus zumindest erfolgreich sich etablieren konnte?
Selbst wenn es im Ergebnis sich so eingestellt haben mag, wie du das darstellst, ja, ist es gewiss nicht das Selbstbewusstsein und Motiv der Kirche, als Speerspitze irgendeiner imperialen Eroberung nach Afrika zu ziehen. Das muss man schon ernst nehmen, dass sie ganz eigene Interessen verfolgt. Und ihr Interesse heißt, sie wollen die Gemeinde der Gläubigen missionarisch vergrößern. Das tun sie. Und dafür ist ihnen eine staatliche Rückendeckung willkommen und nützlich. Und umgekehrt ist auch dem Staat sicher recht, dass die Geisteshaltung, die christliche Geisteshaltung in den Ländern jenseits seiner Grenzen Verbreitung findet. Er ist sich nämlich in einer Hinsicht schon mal ganz sicher, dass wenn man eine solche Geisteshaltung verankert, bestimmte falsche Systeme ins Wanken bringt. Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat, wenn der Papst Kuba besucht. Hat er ja, der Wojtyla hat das ja noch gemacht. Und jeder wusste sofort, das ist eine Auffassung des Antimaterialismus, der dienstbare Knechte hervorbringt. Das ist unverträglich mit jeder Form von Planwirtschaft in Anführungszeichen, die sagt, wir wollen die Gesellschaft nicht marktwirtschaftlich, sondern anders organisieren, sodass die Leute versorgt sind auf Erden. Dass das etwas Systemzersetzendes hat, das haben die nicht nur in Bezug auf Kuba gewusst, sondern das wussten sie auch in Bezug auf Polen und die Sowjetunion. Aber in deiner Frage klingt ja noch ein wenig an, ja, was eigentlich, über das hinaus, was ich gesagt habe. Ja.
Ja, vielleicht nochmal so rum. Also es gibt da, du hast es ja auch genannt, mit dem, die Kirche predigt Frieden und segnet aber alle Waffen, die für irgendwelche kriegerische Zwecke eingesetzt werden. Und sehe ich schon also eine positive Dienstleistung an die wirkliche weltliche Herrschaft und nicht nur das positive oder das pure Akzeptieren, naja, das ist halt die Weltmacht Nummer 1, aber und die führt jetzt ihren Irakkrieg und dann sagen wir, aber es sollte doch lieber Frieden sein, sondern nein, es ist ja da dann doch auch eine sehr aktive Beteiligung daran, und zwar mit kirchlichen Mitteln.
Das ist so. Bomben werden gesegnet, da hast du völlig recht. Das ist in Amerika passiert, das ist auch im Zweiten Weltkrieg passiert. Es gibt Militärpfarrer, die sind in jedem Bataillon unterwegs. Das alles gibt's, ja. Aber vor einem Fehlschluss will ich warnen. Es gibt nicht deswegen den Glauben, weil er so eine Funktion erfüllen kann. Das ist schon umgekehrt. Den Glauben, den gibt's aus ganz eigenen Gründen, die habe ich heute skizziert. Glaube kann im Kapitalismus einen Nährboden beackern und in die Köpfe der Menschen kommen. Ja? Warum das eine 2000 Jahre alte Auffassung schafft, habe ich versucht heute Abend ein bisschen zu erläutern. Aber im Kapitalismus erfunden hätte man das auch nicht. Das mit der Arche Noah und den vielen Tieren und Sodom und Gomorra und dieses ganze Hin und Her, das haben sie übernommen. Man braucht es auch im Übrigen nicht, das wollte ich schon auch oft betont haben, man braucht nicht notwendig den Glauben, um sich als Staatsbürger in dieser Welt zu beheimaten und zu verankern. Es gibt auch polemische Töne von aufgeklärten Zeitgenossen gegen den Glauben, die man ja auch mal zur Kenntnis nehmen muss. Zum Beispiel wird eingewandt gegen die Kirche. Es passt doch nicht in unsere Zeit der Meinungsfreiheit, dass da überhaupt die Kirche sich anmaßt, mit einem Unfehlbarkeitsdogma den Leuten den Glauben vorzubuchstabieren. Ja, solche Auffassungen gibt es. Gut, da sind Leute gegen das Unfehlbarkeitsdogma und plädieren für Toleranz. Da merkt man, man muss nicht gläubig und kirchlich inspiriert sein, um diesem System die Stange zu halten. Das kann man auch mit dem Argument, hier gibt es Meinungsfreiheit, hier fühle ich mich zu Hause. Die Leute, die sowas aufwerfen, die haben eine sehr unvernünftige Kritik am Unfehlbarkeitsdogma. Also ich würde einer solchen Sache kritisch begegnen mit dem Argument, einen Satz dogmatisch zu behaupten, ist ein Widersinn. Weil man präsentiert ja mit einem Gedanken etwas, das der Einsicht des Menschen zugänglich sein soll. Also spricht man auch seine Einsichtsfähigkeit und den Verstand an. Wenn man gleichzeitig aber so einen Satz, der der Einsicht zugänglich sein soll und ist, als Dogma, also als Verordnung präsentiert, dann verstößt man gegen die Einsicht. Dann behauptet man, er soll unter Umgehung der Einsicht für wahr genommen werden und nicht als wahr eingesehen werden. Das ist ein Widerspruch, sowas.
Nur mal langsam. Wahr eingesehen hat sie ganz verstanden.
Wenn ich sage, folgende Auffassung ist ein Dogma,
ja,
dann sage ich einerseits einen Satz, von dem jeder andere Mensch einsehen, prüfen kann, ist er richtig, ist er nicht richtig, mache ich ihn mir zu eigen oder nicht. Insofern spreche ich mit einem Satz den Verstand des Menschen an. Ich sage, die Erde ist eine Scheibe, jetzt prüft man, ob das so ist. Und dann sagst du, du warst gestern aber bei Google Earth und hast gesehen, das ist eine Kugel. Dann widersprichst du mir. Ja? Ich kann aber auch sagen, die Erde ist eine Scheibe und das ist ein Dogma. Dann behaupte ich, dass ein Satz, der der Einsicht zugänglich ist, seinen Wahrheitsgehalt nicht der Einsicht wegen hat, sondern einer Verordnung wegen. Ja, das ist, wenn ich sage Dogma. Das ist ein Widerspruch gegen den Verstand, ihn anzusprechen und dann zu sagen, was du für wahr hältst, wird verordnet. Insofern ist meine Kritik am Dogmatismus, ja, halten wir uns doch lieber an der Seite der Einsicht auf. Die Kritik, die in diesen Zeitungsartikeln beim Papstbesuch laut wird, sagt dagegen nicht, wir sind gegen das Unfehlbarkeitsdogma und halten uns lieber an der Seite der Einsicht fest. Sondern die sagen, wir sind gegen das Unfehlbarkeitsdogma, weil wir uns an der Seite der Toleranz und Meinungsfreiheit festhalten. Das ist eine ganz andere Art von Opposition, und zwar eine falsche. Wer nämlich gegen den Dogmatismus zu Felde zieht, nicht deswegen, weil er den Verstand von seiner Einsicht abschneidet, sondern wer dagegen sagt, Toleranz ist das, was hierzulande angesagt ist, der macht denselben Fehler wie die Dogmatiker, nur anders. Wer nämlich sagt, Toleranz gilt, der hat ja gesagt, bei uns kann man jede Auffassung sagen, weil keine gilt. Der will ja auch nicht sagen, dass man sich per Einsicht für das entscheidet, was man für richtig hält. Sondern der sagt, dieser Versuch, der ist von vornherein irrig. Man kann alles sagen, man darf nur nicht meinen, dass irgendwas gilt. Ja, so ein Mensch schneidet auch den Verstand von Einsicht ab. Sofort. Nur grundsätzlich anders als die Kirche. Er verordnet keinen bestimmten Gedankeninhalt. Das tut die Kirche. sondern er verordnet die Ungültigkeit aller, aber genehmigten Gedankeninhalte. Bitte.
Also ich finde, man muss da schon sehr stark unterscheiden zwischen, also Einsicht, finde ich, gehört einfach ins Wissenschaftliche. Irgendwas ist zu beweisen, dann sehe ich ein, okay, hier ist ein Beweis, es stimmt, solange kein Gegenbeweis mir vorliegt. Ja. Was aber Toleranz angeht, das ist einfach die Sphäre des Glaubens, wo keine Beweise zu erbringen sind, weil Gott, noch niemand hat Gott gesehen. Und ich finde, es sind zwei Sphären, die muss man einfach ganz stark trennen, da kann man überhaupt nicht, kann man nicht irgendwie zusammenbringen. Also
ich denke auch, Toleranz, Sie sagen also, Toleranz existiert nicht.
Doch, Toleranz existiert.
Oder kann es nicht geben? Oder wenn es doch, Toleranz gibt, dann gleichzeitig die Intoleranz. Das ist eigentlich die Intoleranz, wenn es Toleranz gibt. Und das, also da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Es gibt sehr wohl Toleranz. Und Toleranz ist ja auch, hat nichts mit Doktrin zu tun, sondern. Wie soll ich denn sagen, ist ein wie ein Wesenszug, den jemand hat. Und da muss ich nicht irgendwas glauben, oder da muss ich nicht jemand, sondern der Mensch an sich existiert so, wie er ist und wie er glaubt und wie er meint, dass er zu sein hat. Dann, wenn ich ihm das zugestehe, dann bin ich tolerant. Egal, wie er auch immer existiert. Ja, und das hat nichts mit Einsicht und Wissenschaftlichkeit und Dummheit zu tun.
Da bin ich anderer Ansicht als Sie. Und zwar deswegen, weil Sie jetzt neben mir sind, stellen Sie sich mal folgende Unterhaltung vor. Ich sage zu irgendetwas meine Meinung. Sie sagen auch Ihre Meinung dazu und dann sage ich Tschüss. Dann fühlen Sie sich von mir misshandelt, weil ich mich nicht in der Weise, wie der Referent das gesagt hat, mit Ihrer Auffassung auseinandersetze und weil ich Sie zum Beispiel nicht überprüfe, ob Sie sowohl Wahrheitsgehalt oder sonst noch etwas. Und das ist, glaube ich, meint er mit Toleranz. Das ist eine Toleranz, die den anderen misshandelt. Das ist diese Meinungsfreiheit, er soll ruhig eine Meinung haben und deswegen sind wir alle tolerant. Mhm. Ja, und das ist keine. Und ich verlange von Ihnen, dass Sie sich mit mir auseinandersetzen, genauso wie Sie das natürlich von mir verlangen. Das ist nur zu menschlich. Aber das, was hier gepredigt wird, so, ja, jeder durfte ich so seine Meinung haben und deswegen würde er auch nicht.
Es hat mit Toleranz nichts zu tun, wenn ich auch eine eigene Meinung habe.
Nein, sonst und
auch Sie
haben.
Auch eine eigene
ich
Meinung
auch
haben.
Auch eine eigene Meinung haben.
Ja, okay. Und die nehme ich zur Kenntnis und finde es in Ordnung oder auch nicht in Ordnung oder sowas. Und das hat.
Wenn Sie die zum Ende sehen.
Sie dürfen diese Meinung haben.
Darf ich sowieso haben, dazu brauche ich Ihre Erlaubnis nicht.
Muss aber das verstehe ich unter Toleranz.
Nein, ich verlange auch von Ihnen, dass Sie sich mit meiner Meinung auseinandersetzen. Also nicht nur, dass Sie sie zur Kenntnis nehmen. Weil dann
Toleranz
ist das ganze Geschäft.
Ja Toleranz, ich kann ja tolerant sein und mich trotzdem mit anderen auseinandersetzen. Also das verstehe ich unter Toleranz. Ich interessiere mich für den Standpunkt des anderen, aber ich sage nicht nein, das ist falsch. Ja, das wäre so Rassismus, wenn ich das sagen würde. Nein, ich habe recht und das ist falsch. Aber Toleranz ist was, ich höre mir das an, vielleicht überprüfe ich es auch, vielleicht lese ich irgendwelche Sachen dazu und dann setze ich mich damit auseinander und dann komme ich zu dem Standpunkt, vielleicht lasse ich mich überreden und sage, okay, du hast recht, oder ich bleibe an meinem Standpunkt, bin aber trotzdem tolerant mir gegenüber und sage, okay, ich bin anderer Meinung, aber du darfst deine Meinung haben. Das verstehe ich unter Toleranz. Und deswegen, ich finde, Toleranz, das kann sehr wohl was Aktives sein. Das heißt ja nicht, dass man einfach sagt, okay, jeder kann machen, was er will, mich interessiert gar nichts, ich lasse einfach den anderen, mir ist es total egal, das verstehe ich nicht unter Toleranz.
Damit ist jetzt aber in der Debatte zwischen euch und Ihnen, je nachdem, ob du oder sie gewünscht wird, ich bin dafür alles offen, die Frage ein bisschen verschoben. Trifft nicht das, was ich sagen wollte. Vielleicht versuche ich es nochmal zusammenzufassen, damit wir ins Gespräch kommen. Meine Auffassung war nicht, Toleranz kritisiere ich deswegen, weil jede Meinung gleichgültig ist. Und dann hast du oder sie ergänzt, das Verständnis muss viel weiter gehen. Man muss sich mit der anderen Meinung auch aktiv auseinandersetzen. Sie nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Da setzt nicht mein Kritikpunkt an, dass ich sage, man muss sich auch mit den Meinungen anderer auseinandersetzen, statt sie bloß passiv zur Kenntnis zu nehmen. Was ich sagen möchte ist, mit der Meinungsfreiheit, mit der Toleranz auf dem Feld des Geistigen wird ein grundsätzlich falscher Umgang mit Urteilen, mit Argumenten verlangt, um das abzugrenzen. Das passiert auch mir, was du gerade schilderst, dass ich mich mit anderen Menschen auseinandersetze über ein Thema und das Ergebnis ist, ich kann ihn nicht überzeugen, er kann mich nicht überzeugen. Dann bleiben eben zwei verschiedene Auffassungen da. Man hat sich nicht überzeugen können. Sowas kommt vor. Das hat mit Toleranz gar nichts zu tun. Das geht mir gerade genauso und das geht mir nicht deswegen so, weil ich mit einem Gebot im Kopf herumlaufe, ich müsste tolerant sein, sondern das ist das Ergebnis eines Meinungsstreits, der darauf zielte, Einigkeit herzustellen und das nicht vermocht hat. Jetzt zu meinem Kritikpunkt. Meinungsfreiheit ist ja nach der einen Seite hin und deswegen wird sie auch immer geschätzt. Scheinbar sowas wie ein großherziges Angebot, ja? Jeder darf seine Auffassung sagen. Ich muss schon sagen, dass ich bei dem Charakter des Angebots Zweifel bekomme. Warum wird es eine ausdrückliche Frage einer Erlaubnis, dass Menschen etwas so Selbstverständliches tun, wie ihre Gedanken zu äußern? Wenn ich sagen würde, hier im Saal hat jedermann das Recht auf seine zwei Beine, dann hätte man wahrscheinlich schon Angst um seine Beine. Weil wieso soll einem Menschen etwas, das er ganz auf sich gestellt ohnehin hat und besitzt, seine Gliedmaßen und seinen Verstand und das Vermögen, sich auszudrücken, unter eine ausdrückliche Erlaubnis einer höchsten Instanz gebeugt werden? Sinn macht das nur, wenn diese erlaubende Instanz die Lizenzen erteilt, sich damit auch das Recht vorbehält, Lizenzen zu entziehen. Würde ich beispielsweise, es klang gerade in eurem Dialog so an, dir oder Ihnen begegnen mit dem Argument, ich toleriere heute Abend deine Meinung. Es würde mir als Unverschämtheit ausgelegt, weil ich mir anmaße, eine Lizenz zu entziehen, indem ich sie ja erteile. Wer das kann, kann auch das Gegenteil. Der Staat tut das. Er sagt, hier gilt Meinungsfreiheit. Ihr dürft etwas, nämlich Meinungen äußern. Zweitens stehen die geäußerten Meinungen unter einem Generalvorbehalt. Das Angebot, jede Meinung darf geäußert werden, geht nämlich mit der Verpflichtung einher, dass keine dieser Meinungen auf Gültigkeit pochen darf. Es finden nicht nur verschiedene Meinungen zu einem bestimmten Gegenstand unter dem Dach der Meinungsfreiheit Platz, sondern sogar gegensätzliche, wo man doch denkt, ja, hier lohnt sich's wirklich einmal per Diskussion zu ermitteln, auszustreiten, welche Auffassung stimmt. Denn wenn man nicht weiß, welche Auffassung stimmt, wonach soll man sich dann richten? In der Meinungsfreiheit aber, ich mache sofort Schluss, in der Meinungsfreiheit aber wird ausdrücklich verlangt, differente, ja sogar gegensätzliche Auffassungen zum selben nicht auszustreiten. Das hat seine Bewandtnis darin, dass damit, mit diesem Verbot, sie auszustreiten, gewissermaßen den Menschen die Gewissheit des Handelns auf dem Feld des Geistigen abgeschnitten wird. Wenn man schon nicht sagen kann, in seiner Meinung und Auffassung, wie es sich verhält mit dieser Wirtschaft oder mit den Entlassungen, wenn es darüber kein sicheres Urteil geben kann, weil gerade so gut das Gegenteil in der Meinungsfreiheit berechtigt und anerkannt ist. Ja, wenn man zu keiner sicheren Auffassung kommt, dann hat man auch keinen geistigen Boden, von dem aus man sagen kann, das mache ich jetzt aufgrund dieser Einsicht. Das ist, wie wenn den Menschen auf dem Feld des Geistigen ihre Handlungskompetenz abgeschnitten wird. sodass nur noch eine Kompetenz gilt, die des Staates, der sagt, ja, wir entscheiden, wie es funktioniert in dieser Gesellschaft. Und den Menschen wird sogar dieser Übergang, dieser Schluss auf etwas, das es ganz ohne diesen Schluss schon lange gibt, den Staat, nahegelegt. Man soll sich denken, ja, wenn jede Meinung gleichberechtigt ist, dann kommt man eigentlich überhaupt nicht zu irgendeinem gesellschaftlichen Tun und Handeln. Man muss sich doch nach irgendeiner Meinung richten. Aber ich kann mich nicht nach meiner richten, du nicht nach deiner. Alle sind gleich viel wert, aber ungültig. Nach einer Meinung muss ich doch gerichtet worden sein. Nach welcher denn? Dass die Renten gekürzt werden, ist die Meinung von Herrn Müntefering. Das ist eine gültige Meinung. So wird nämlich jetzt verfahren. Aber die Gültigkeit dieser Meinung kommt nicht daher, dass die Kraft ihres überzeugendsten Inhalts die geltende geworden ist, sondern die ist es Kraft Gewalt geworden, weil der Staat das so macht. Er ist Gewalt, nicht bloß Meinung. Insofern ist es, nur um jetzt die Richtung vor Augen zu stellen, in die das ganze Argumentieren von mir führt, dann bin ich wieder ruhig. Es ist sowas wie die geistige Entwaffnung von Untertanen, die etwas machen sollen, was ihnen vorgegeben wird. Und nicht etwas wollen sollen, was ihnen für richtig und nützlich einleuchtet. Du musst dich hier nicht melden.
Okay, erzählen. Also ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was ich gerade gesagt habe, weil für mich ist es wirklich so, Meinungen sind immer was, haben immer was mit Glauben zu tun. Also das möchte ich einfach mal betonen. Für mich gibt es da echt zwei verschiedene Sachen. Wenn jetzt ganz viele Meinungen da sind, dann kann nicht irgendjemand daherkommen und sagen, so, wir haben uns gestritten und jetzt gilt meine Meinung, weil dann würden alle anderen, die nicht der Meinung sind, auch wenn er irgendwer stärker hätte. Also für mich hört sich das so an, als ob sie wollen würden, dass eben eine Meinung die Hauptmeinung ist und nachher dann gehandelt wird. Aber was machen dann alle Leute, die es nicht glauben? Oder weil Meinung ist für mich Glauben. Was anderes ist es, wenn jetzt irgendwie ein Naturgesetz existiert, zum Beispiel eben, lass den Stein fallen, der fällt runter. Jeder hat es gesehen, kein Mensch hat jemals was anderes gesehen. Und da kann ich sagen, das stimmt. Und dann kann ich auch sagen, das gilt für alle. Und danach kann man sich richten. Und bei Meinungen, was ich noch sagen wollte, ist, in unserem Staat ist es ja nicht so, dass jetzt der Müntefering, okay, der hat es jetzt vielleicht so gedacht und dann führt es jetzt durch. Aber es ist ja nicht so, dass der sich selber auserkoren hätte, jetzt allein da irgendwie sein Ding durchzuziehen. Er wurde ja auch gewählt. Und wenn eben entweder die Leute, die in dieser Region gewählt haben, hat halt irgendwie nicht geklappt oder es wählen zu viele Leute nicht oder man sollte sich dann eben selbst als Politiker aufstellen lassen. Also solche Möglichkeiten gibt es auch noch. Aber ich finde es ziemlich gefährlich, sowas zu sagen, dass es so eine Art Meinungsmonopol geben müsste im Geistigen. Das finde ich ganz gefährlich, weil es würde ja dann irgendwie sowas wie einen autoritären Staat fast bedeuten. Es wird eine Meinung als Hauptmeinung gesehen und dann, was machen die anderen? Also ich hätte keine Lust, jetzt hier irgendwie glauben zu müssen, dass die katholische Kirche das Tollste ist oder keine Ahnung, die müssten, weiß ich nicht, also das würde ich ganz schlimm finden, eine Meinung. Und ich finde es toll, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ich finde, man muss einfach so, genau, und ja, man muss einfach so stark sein, auch das zu akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt. Und wenn man einfach das nicht aushält, dann kann man sich, vielleicht ist es dann auch ganz gut, mal den Glauben zu haben für manche Leute, die Religion zu haben, in solchen Unsicherheitssituationen.
Ja, schau mal, also ich brauche überhaupt keine Stärke dazu, andere Meinungen zu akzeptieren. Aber dir fällt das Wort ein und dann merkst du, dass Meinungsfreiheit was Fieses hat. Man muss doch nur etwas erdulden, was man schlecht findet. Erdulden, ertragen, stark sein sind deine Worte. Muss man nur gegenüber etwas, das man schlecht findet. Wenn man es begrüßt und sagt, das gefällt mir, das ist richtig, da braucht man keine Stärke. Da bin ich lieber dafür, zu prüfen, was ist an der anderen Auffassung in Ordnung und was nicht. Und dann schauen wir, ob wir einen Konsens finden. Ich muss dir mal in einer Hinsicht grundsätzlich widersprechen. Du sagst so ganz selbstverständlich, ja, Meinungen, das hat doch was mit Glauben zu tun. sofern wir davon reden, dass du mit Meinungen Urteile meinst. Ein Mensch sagt seine Urteile über einen Sachverhalt.
Eine Einstellung und alles, Erfahrungen.
Ja. Machen wir mal nicht alles, sondern ja, okay. Etwas. Ja? Bleiben wir jetzt mal bei Urteilen. Bei Einstellungen betreten wir ein neues Feld. Machen wir erstmal Urteile. Ja? Man beurteilt etwas. Zum Beispiel diese Wirtschaft oder diesen Papst. So. Urteile bilden wir uns und wir tauschen sie auch aus im Gespräch. Bei diesem Punkt möchte ich dir erst einmal widersprechen. Urteile sind keine Glaubensfragen. Weil man sagt schon in der Art, wie man das Urteil formuliert, einen Satz mit Indikativpräsens. Man sagt, etwas ist so. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ist.
Das wollte man aber nicht. Also das meine ich damit eigentlich auch gar nicht. Also
tut man aber und zwar völlig
also
zu Recht.
Ich versuche es nicht zu machen.
Das stimmt gar nicht. Du täuschst dich über dich selber. Schau mal, wie lange wir jetzt schon miteinander reden, wobei du immer benutzt, weil, damit, deswegen. Du benutzt logische Konjunktionen und unterstellst damit, ja, dass die Gedanken, die wir jetzt miteinander austauschen, keine Frage des Glaubens sind, sondern der Einsicht. Sonst würdest du mir nämlich nicht mit der Konjunktion weil kommen. Du sagst, das ist ein Grund und weil das ein Grund ist, den nicht er erfinde, sondern der einer ist, muss er auch dir doch wohl einleuchten.
Also ich gehe immer davon aus, dass mein Gegenüber weiß von mir, dass das mein Glauben ist, meine Meinung und selbst für sich sagt, okay, also ich müsste sonst jedes Mal sagen, ich denke, meine Meinung ist, aber ich gehe davon aus, dass der andere es ja wohl weiß, dass es meine Meinung ist, deswegen sage ich es einfach nicht. Aber es ist eigentlich so logisch, dass es meine Meinung ist, weil ich würde mir nie rausnehmen, das hier irgendwie die ganze Welt zu erklären und es hinzustellen, als ob das eine Gewissheit wäre.
Aber schau, das sind doch... Klar. Ja, aber das sind doch auch zwei verschiedene Fragen. Du sagst, du würdest dich nie hierher stellen und behaupten, du könntest mit Gewissheit über die ganze Welt richtige Urteile geben, ja?
Ja.
Das behaupte ich auch nicht. Ich weiß auch manches nicht. Aber das ist doch eine andere Frage. Wenn man sagt, über folgende Frage weiß ich nicht Bescheid. Sagen wir mal, über die Nanotechnologie weiß ich nicht so gut Bescheid. Nur ein bisschen, aber nicht viel. Vieles weiß ich nicht. So, dann wissen wir, wo etwas nicht gewusst wird. Aber daraus folgt doch nicht, dass ich auf dem Feld, wo ich etwas weiß, das hier Gewusste ins Zweifelhafte ziehe, nur weil es andere Felder gibt, auf denen ich etwas nicht weiß. Du kannst doch nicht sagen, mein Wissen um die Addition von Zahlen, mein Wissen darum, wie Lohn und Profit funktionieren, wird dadurch geschmälert, dass ich nicht genau weiß, wie die chemische Zusammensetzung der Mondoberfläche aussieht. Du kannst doch nicht die Ungewissheit auf Felder übertragen, in denen Gewissheit vorliegt.
Also ich finde, man muss generell sehr vorsichtig sein. Auch was jetzt zum Beispiel unser Wissen in der heutigen Zeit angeht, auch die Theorien, die es heutzutage gibt, die wir als selbstverständlich anerkennen. Früher dachte man, das ist eine Scheibe, jetzt weiß man, dass es eine Kugel ist. Also man denkt, das ist eine Kugel. Es könnte ja sein, dass in einiger Zeit herausgefunden wird, dass, weiß ich nicht, unsere Augen können uns auch täuschen. Ich finde, man sollte immer sehr vorsichtig sein.
Das halte ich für einen Fehlschluss, was du damit nahelegen möchtest. Pass mal auf. Doch. Man könnte sich ja auch täuschen und so, ja? Ja, natürlich. Man kann sich in Urteilen täuschen. Dann hat man hinterher einen Fehler entdeckt. Vielleicht schon in der Wahrnehmung der Sache, vielleicht auch in der theoretischen Durchdringung der Sache. Gut, dann muss man eben seine Urteile prüfen. Und da braucht man Begründungen, wenn man sagt, das war eine Täuschung. Wer aber mit dem Verweis auf die Möglichkeit der Täuschung jeden Gedanken begründungslos der Haltlosigkeit überführt, der hat Gewissheit in Zweifel gezogen. Du sagst, weil es die Möglichkeit des Irrtums gibt, ja, die musst du in einem bestimmten Fall auch begründen. Und dann akzeptiere ich auch den Grund, wenn er stimmt. Willst du all die Urteile, alle Urteile, ins Zweifelhafte ziehen, und zwar begründungslos?
Nee, das will ich nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass man einfach akzeptieren muss, wenn es andere Meinungen gibt. Und man kann nie irgendwas, also gerade so was, was jetzt nicht naturwissenschaftlich ist, man kann da nicht einfach eine Meinung als, auch wenn man diskutiert und vielleicht ein anderer zu dem gleichen Schluss kommt, dann kann man trotzdem nicht sagen, dass das stimmt, ganz einfach. Weil dann gibt es tausend andere Leute, die was anderes denken. Und welche Meinung ist denn die richtige?
Weißt du, ich habe jetzt ein paar Einwände gegen deine Auffassung gesagt, aber vielleicht hilft dir jetzt der letzte Hinweis noch. Du bewegst dich mit deiner eigenen Auffassung in einem fundamentalen Widerspruch dir selbst gegenüber. Du behauptest nämlich den Satz, sichere Urteile gibt es nicht. Dieser Satz selber behauptet, ein sicheres Urteil zu sein.
Für mich ist es sicher, für mich persönlich, aber ich sehe, dass es für andere, dass genau der gegenteilige Satz auch sicher sein kann.
Aber dann hast du für dich diesen Widerspruch gemacht.
Nein,
doch,
ich sehe mich und
du sagst, es ist eine Gewissheit, dass es gewisse Urteile nicht gibt. Wenn der Satz gilt, dann gilt er eben nicht.
Na, aber das sehe ich doch. Das sehe ich doch jeden Tag. Das ist doch was, was ich mit eigenen Augen sehen kann.
Ob ein Urteil stimmt oder nicht, das sieht man nicht.
Nein, ich sehe, dass andere Urteile haben. Ja, und deswegen weiß ich doch, dass es...
Das ist schon richtig. Bloß ständig diese unterschiedlichen Urteile werden auch ständig neu überprüft. Das ist immer die andere Realität. Schon bedeutet, dass es unterschiedliche Urteile gibt. Aber jeder von uns überprüft ständig seine eigenen und ständig die von anderen Leuten. Das ist unser tägliches Brot.
Genau.
Wenn wir jetzt zum Beispiel hier zusammensitzen und ich sage, hier drunter ist eine Deckenmalerei von 70er Jahren, andere sagen, nee, ich wusste noch ganz genau, ich bin schon so und so alt, da war 50er Jahre sowas drunter. Andere kommen und sagen, nee, bei dem Gebäude muss das unser Jugendspiel sein. Und irgendwann sagt man, okay Leute, runter mit dem Schotter da oben und nachgucken.
Ja.
Dann, das machen wir doch jeden Tag.
Ja, dann ist es, und das meine ich doch mit den Naturwissenschaften, da kann man es überprüfen, wenn ich den Beweis habe. Solange der Beweis nicht vorgebracht wird, dann darf jeder seine eigene Meinung haben, zum Beispiel bei Gott. Kann jeder seine eigene Meinung haben, weil kein Mensch kann das je beweisen. Wenn ich natürlich die Deckenmalerei von der Decke hole und ich sehe, da steht 1900 was weiß ich drauf, dann ist es klar und jeder glaubt und jeder, und dann, das ist ja was ganz was anderes. Deswegen meinte ich die zwei verschiedenen Bereiche. Das eine, was wissenschaftlich ist und das andere, was Glauben ist, und da kann dann auch Meinungsverschiedenheit herrschen.
Da stimme ich jetzt etwas zu, weil ich bin nämlich auch der Ansicht, dass der Mensch in einem bestimmten Umfang glaubt und glauben will. Und zwar immer in den Bereichen, in denen er nichts weiß.
Aber ich komme da jetzt nicht zu. Bitte? Ich wollte mich einschalten damit, dass ich da jetzt nicht zustimme.
Ja.
Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, der vorhin schon angesprochen worden ist. Jemand, der, wie du sagst, außer in den Naturwissenschaften, handelt es sich bei einer Meinungsäußerung doch sowieso bloß um Äußerung eines Glaubens. Der hat damit erstens Unrecht, zweitens nimmt er selber gar nicht ernst. Und er sagt, würdest du das ernst nehmen, würdest du das Reden mit anderen Leuten aufhören, wenn du nur ein Glaubensbekenntnis...
Ich meine damit die
Wenn du nur ein Glaubensbekenntnis vorträgst, aber gar nicht meinst, du könntest auch den anderen und seine Gedanken irgendwie einwirken. Dann kannst du auch ein Schild vor dir ertragen und der andere macht es genauso und es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu unterhalten. Der zweite Punkt, warum ich das nicht richtig finde, was du sagst, ist der, du sagst immer, auf dem Feld der Naturwissenschaft ist es anders. Und das ist in dieser Gesellschaft auch so, dass da das Dogma gilt, dort wo es um Natur geht, gibt es Naturgesetze, da gibt es richtig und falsch. Wo es um Gesellschaft geht, also um Wirtschaft, gibt es das nicht, richtig und falsch. Das ist gleich alles, was nicht Natur angeht, kann man überhaupt nicht überprüfen, dahingehend, ob eine Aussage stimmt oder ob sie nicht stimmt. Jede Aussage ist so etwas, was die Gesellschaft betrifft, bewegt sich im Bereich des Glaubens.
Das habe ich nicht gesagt.
Das ist hier zu lange im Mythos und du hast ja auch Naturwissenschaft im Unterschied zu Glauben geschrieben.
Das ändert sich ja jetzt so langsam. Also jetzt Geisteswissenschaften beanspruchen jetzt auch für sich, heißt ja auch schon Wissenschaft. Also es ändert sich dann.
Ja, aber
wenn du jetzt das nicht gesagt hast, sondern wenn du auch der Auffassung bist, man kann durchaus nicht nur über die Natur, sondern auch über das, wie die Gesellschaft konstruiert ist, Und die Leute leben und arbeiten. Warum sie das so tun? Aussagen treffen, die entweder richtig oder falsch sind. Und darüber kann man sich auseinandersetzen, ob das möglich ist. Dann weiß ich nicht. Das ist jetzt schon so im Kopf, weil du sagst, das kann man nicht. Eine Aussage über Wirtschaft ist immer eine Glaubensaussage.
Nee, also es gibt immer Theorien, dann gibt es die Mehrzahl aller Wissenschaftler, die eben diese Theorie anfangen. Und solange jetzt nicht die Mehrheit der Wissenschaftler etwas anderes sagt, wird eben dieser Theorie angehangen. Aber vielleicht kommt in 20 Jahren eine andere Theorie und die sagt was ganz was anderes. Dann ändert sich wieder. Und ich meinte vorhin auch mit Meinung nicht wirklich glauben. Natürlich, wenn ich irgendwas sage, dann bin ich ja davon überzeugt, dann möchte ich auch den anderen davon überzeugen. Ich meine damit lediglich, dass ich akzeptiere, dass andere was anderes, eine andere Meinung haben können und ich nicht für mich die Wahrheit beanspruche. Nur das meinte ich. Also ich.
Aber wenn du schau mal, das ist doch ein Widerspruch ist von deiner eigenen Argumentation. Wenn du, ja jetzt noch nicht, deswegen will ich aber sagen, ja, weil du es nicht findest. Wenn du sagst, in dem Moment, wo du sagst, ich meine, und das wäre sowas wie Glauben, willst du gar nicht sagen, dass das einfach irgendein sinnloses Dahingebrabbel ist, sondern du hast dir was überlegt, du bist selber davon überzeugt.
Genau.
Überzeugt zu sein unterstellt, dass es Gründe für diese Überzeugtheit gibt.
Mhm.
Du musst dir also mit Hilfe der Logik irgendwas gedacht haben. Du musst also für dich davon ausgehen, es gibt schon so etwas, wie die eine Aussage trifft eher zu als die andere. Also es gibt schon ein Kriterium für was ist richtig, was ist falsch. Das ist nicht alles völlig bewiesen.
Mhm.
Das ist jetzt ein Widerspruch.
Nee, finde ich nicht. Weil wenn ich jetzt sagen würde, hier, das alles ist richtig, das alles ist falsch, dann würde es ja heißen, nur ich habe recht, alle anderen haben nicht recht.
Könnte
und
doch
dann,
sein.
Ja, aber dann können wir ja gleich einen autoritären Staat aufbauen. Der
nee, du redest ja dann einfach mal mit jemand anderem, von dem du akzeptierst, ne, also was du ja schon mal sammelst, der steht erstmal auf der gleichen Stufe und dann redet ihr mal. Und dann überprüfst du doch aber, sind die Argumente, die er jetzt sagt, besser als das, was du hattest? Hast du da, also hast du vielleicht einfach einen Fehler gemacht oder nicht? Oder sind deine Argumente richtig und er hat einen Fehler gemacht? Dann kommst du doch hinterher auf ein Urteil zu der Sache. Also, wenn es nur die Leute sind,
zum
Beispiel. Ja, jetzt aber mal vom Glauben. Also, wir sind ja jetzt beim Urteil.
Ja, das Urteil ist doch die Summe meiner Erfahrungen, meiner Begegnungen mit Menschen, meiner Lebenszeit, meines ganzen Lebens ist ein Urteil. Aus dem schöpfe ich mein Urteil, mein Wissen, meine einfach alles. Egal wie auch immer meine Sichtweise ist, das ist meins persönlich. Und jeder von allen, jeder, 100 Pro, hat jeder seine eigene Einstellung, seinen eigenen Glauben, sein eigenes Wissen und kann es. Es ist nichts vergleichbar miteinander. Und jeder auch seine eigene Wahrheit. Und da ist es nicht, und da kann ich nicht nachfragen, ich bin derjenige, der weiß, ich habe die Wahrheit gemacht. So ist die Welt und so ist sie eben nicht.
Da stimme ich Ihnen überhaupt
nicht. Kann es nicht sein.
Ich kann es Ihnen auch beweisen. Es gibt nichts,
was es nicht in der Museum gibt. Was Ihre Versammlung hat, damit es Probleme gibt. Ihr ruft es bei uns und macht einen Termin aus. Aber die Leute unterkommen, wir wissen nicht, das steht. In der Zeitung oder wo ist es?
Ja, kündigen wir es vorher an, das steht auch in der Zeitung.
Und da steht ein Thema drin und
ja,
das ist auch in der Zeitung.
Also Sie können eben nicht heute sagen, da steht bei Sinn der Bundesbahn, da sparen wir jetzt noch auf den 20er Jahren.
Da gibt es ja auch eine Veranstaltungszeit.
Sie kennen doch diese Wochenuniversität. Die Frau, die man sieht, oder ist es eine Wahrheit? Oder ist es eine Frau?
Veranstaltungszeit. In vielen Bereichen
unseres Lebens ist das. Wenn du das wissen willst, dann gibt es eine Adresse im Internet, wo du uns anschauen.
kannst.
Das ist doch nur, dass in vielen
Menschen
das mal so geisteswissenschaftlich.
Geh mal zu der Dame da in dem roten Pullover.
Mit Sachen daherzukommen,
in dem blauen.
Die 500 Jahre, 300 Jahre, 100 Jahre alt sind und so zu tun, als wären sie gerade im Hirn geboren worden. Das ist doch der Widerspruch. Und das ist doch genau das, was die Kirche macht, also mit diesen 2000 Jahre alten Ideen. Aber in vielen Bereichen unseres Lebens ist das überhaupt nicht mehr möglich und ist jedem einsichtig. Niemand macht das. Niemand benutzt eine Bohrmaschine von 1925. Das macht niemand. Was einfach Quatsch ist. Das hat auch jeder eingesehen. Aber in anderen ist ein Argument dafür, dass im Grunde genommen es ist auch richtig, zum Beispiel Ahnung zu haben oder Verdacht zu haben oder wenn Sie so wollen, zu glauben. Das ist vollkommen richtig. Bloß, dann geht es trotzdem los, dann wird das überprüft. Ob das auch stimmt. Das muss ich ja auch
von wem
allen Menschen wird das überprüft durch Austausch.
Aber da muss ich noch mal sagen, das ist für mich ein ganz klarer Unterschied zwischen Glauben, Meinung und eben Wissenschaft. Und mit Wissenschaft kann man nicht auch prüfen, auch wenn jetzt meinetwegen irgendeine geisteswissenschaftliche Theorie gerade wissenschaftlich angesehen wird. Und dann wird es eben überprüft und alle kommen zu dem Schluss, okay, das stimmt. Das ist was anderes, aber alles, was Meinungen angeht, wenn ich jetzt sage, ja, ich finde, Grün ist eine super Farbe, dann kann doch der andere nicht sagen, nein, stimmt nicht, weil Gelb ist nicht.
Das kann ich
beweisen.
Da würde
ich auch sagen, das ist ein Feld, da kann man ruhig.
Aber mit Religion und mit irgendwelchen philosophischen Anschauungsweisen, ist es doch so. Und auch Gesellschaftstheorien, das ist doch auch so. Jeder hat seine Meinung und da kann nicht einfach jemand daherkommen und sagen, nein, das stimmt nicht, weil einfach ein Beweis gibt. Ich finde, das muss man ganz klar trennen, die zwei Sachen Wissenschaft und alles, was eben nicht Wissenschaft ist.
Ich möchte mal.
Das ist das,
und alles, meiner Meinung nach, ist alles nicht Wissenschaft, was nicht Naturwissenschaft ist.
Nee, nicht unbedingt.
Das ist aber ein bisschen so, das, was die Leute immer wenn es auf irgendeinen anderen Bereich kommt, der nicht naturwissenschaftlich ist, sagst du, man muss sehr vorsichtig sein. Eigentlich kann man es nicht wissen. Also
ja,
sagst du,
Moment,
man
verhält sich
ja
nicht
unbedingt. Ja, Moment, jetzt lassen wir mal, schnell ein Argument dazu sagen. Vielleicht wollte der Herr das ansprechen, oder der Helmut das ansprechen, dass in dieser Gesellschaft solche Bereiche, sagen wir mal in der Gesellschaftswissenschaft, tatsächlich solche sind, da wo Wissenschaft, sowas wie Wissenschaftspluralismus gibt. Nur, das wolltest du aber nicht ansprechen. Aber, das spricht vielleicht, könnte auch gegen diese Wissenschaft sprechen. Dass in dieser Wissenschaft noch nicht mal das hingekriegt ist, über richtig und falsch klar zu werden. Ja, aber jetzt pass mal auf. Du sagst, das kann nicht gehen in dieser Wissenschaft. Es kann nicht sein, dass es ein Urteil gibt, und zwar Urteile im Sinne, man weiß eine Sache, man weiß das Warum und man weiß, warum es so ist, man weiß, ob es stimmt oder nicht. Das sagst du, das geht nicht. Jetzt
geht eine Zeit lang sicherlich.
Eigentlich, das ist zwar heute schon mal gesagt worden, aber ich sage jetzt nochmal, eigentlich verhältst du dich genau im Widerspruch dazu. Du argumentierst nämlich. Du sagst, weil. Du sagst,
ja,
ich meine, und du sagst zwar, ich meine, aber du sagst, ich habe das Urteil, weil. Da bewegst du dich in einer Kategorie, in einer logischen Kategorie, und es ist eine Kategorie, die auf Wissen abzielt und auf nichts anderes.
Ja.
Aber das kannst du doch aber nicht umgekehrt sagen, Wissen geht nicht. Das tust du aber.
Ja, aber jeder argumentiert doch, weil jeder denkt, er hat recht. Ist doch klar. Also, wenn ich irgendwas sage, dann bin ich davon überzeugt, dass ich recht habe. Wenn jemand anders ist, aber auch davon überzeugt, dass er recht hat, und da kann man dann eben dann, also unsere beiden Meinungen jetzt, da können wir, also da kann jetzt nicht irgendjemand daherkommen und dann irgendeinen Beweis bringen und dann sagen, so, jetzt haben wir das richtige Urteil gefunden, in der Mitte steht's, und also das geht doch nicht.
Aber in der Geisteswissenschaft läuft es nicht so. Läuft es gerade nicht so. Das sagt nicht jemand, ich habe recht, sondern das hat jemand im Sinne des Pluralismus gerade einen Ansatz. Dies und das in der Welt, mit dem ich mich beschäftige, mit der Gesellschaft, mit dem Staat, mit der Ökonomie, könnte man so sehen. Und dann entwirft er ein Modell und sagt, ja gut, bitteschön, andere Modelle habe ich gar nichts dagegen, auch interessant. Aber so wie ich das Modell habe, sehe, geht die Sache rund auf, dann kann ich alles erklären und kaum kommst du an und schaust dir das Modell an.
Ich glaube, dass man das alles gar nicht so falsch erzählen
kann. Warum nicht? Kam, schaust du das an und sagst, wie ist das mit Angebot und Nachfrage und dem Preis? Das ist doch logischer Unsinn, da stimmt doch was hier. Ja, das kriegst du als Antwort nicht. Ach so, da habe ich mich getäuscht oder da hast du Unrecht mit deiner Kritik. Du kriegst als Antwort das, was der Ausgangspunkt war. Man kann sich das so denken. Und jetzt pass auf, das ganze Ding nennt sich Wissenschaft. Hm. Wissenschaft im Konjunktiv. Wenn ich mir irgendwas zusammenspiele, was irgendwie rund aufgeht, dann ist es okay. Fertig, aus, anerkannt. Kann man Professor werden damit?
Nee, so ist es aber nicht. Also, es ist ein Modell da, das Modell wird überprüft. Wenn es stimmt, dann wird es nochmal tausendmal überprüft. Wenn dann jemand anders das nochmal überprüft und zu dem gleichen Schluss kommt, dann wird es akzeptiert. Wenn der Hunderte das auch noch überprüft und keiner findet das Gegenteil raus, dann wird es einfach als Theorie dann. Bis irgendjemand kommt und was anderes rausfindet. Und das finde ich sehr wissenschaftlich und auch super toll. Also
aber jetzt habt ihr doch gerade der Helmut erzählt, wie sowas läuft. Am Beispiel eines volkswirtschaftlichen Modells über die Welt. Es sagt jemand, ich kann das so nicht nachvollziehen, ich entdecke Widerspruch hier an dieser Erklärung. Also sagt man in der Vorlesung dem Professor, ich bin mir nicht so sicher wie du, dass dann das Modell aufgrund deiner Prüfung widerrufen würde.
Ich denke, dass es schon gehen würde. Wenn man selber sich erstmal so reinarbeitet, ich glaube da irgendwie schon.
Ja, aber schau mal, die Wissen am Beispiel der Ökonomie, Volkswirtschaft oder so.
Das hat sich ja auch geändert.
Das ist doch eine völlig absurde Situation. Da gab es einen vor x Zeiten, der hat gesagt, das ist alles ein Widerspruch, diese Ökonomie, Marx ist er, passt nicht zusammen, taugt nicht hin. Da ist Geld bei dem Ausschluss vom Reichtum, bei dem anderen ist Geld Dienung, das dazu dient, dass man an die Waren rankommt, Kaufmittel nennen. Jetzt gibt es das Ding. Ne? Sagt der eine Ökonom, passt nicht zusammen, macht die Menschen arm. Oder viele, oder die meisten, die ihm dienen müssen. Andere sagt, das ist ein einziges Mittel, damit man überhaupt an sein Brezen in der Früh kommt. Bravo. Jetzt liegt es nebeneinander her. Nennt sich Wissenschaft. Immerhin. Mit dem Begriff sagt man schon, man möchte die Wahrheit über die Welt rauskriegen. Über diese Ökonomie. Man möchte wissen, wie sie ist. Das ist Wissen. Der Rest ist Modell, Ansatz, Theorie.
Die Definition von Wissenschaft ist, dass es immer falsifizierbar sein muss, weil sonst ist es keine Wissenschaft, sonst ist es nämlich Dogmatismus. Und Wissenschaft beansprucht nicht die Wahrheit für sich, die absolute Wahrheit, das ist eben genau die Definition. Die absolute Wahrheit kannst du im Glauben geben.
Also jetzt hör mal, die hat ja den alten Newton zitiert, denn der hat ja den komischen Abschluss oder was auch immer uns ausrechnet, das geht, ich weiß die Formel nicht mehr, aber. So fällt das Ding und jedes Ding fällt so mit der Geschwindigkeit oder der Erdanziehungskraft, wie auch immer. Na gut, es ist dann ein Naturgesetz.
Aber jetzt können wir diesen Dialog noch ziemlich lange so weiterführen und reden dann immer noch aneinander vorbei. Weil in Wirklichkeit wird jetzt gar nicht thematisiert, was ist der Glaube und was ist die Wissenschaft auf der anderen Seite, sondern von dir werden immer Zitate bemüht. Die behandeln das Verhältnis, was ist der Glaube und was ist die bürgerliche Wissenschaft, die hierzulande gültige Wissenschaft. alles, was du zitierst, Popper und seine Schwäne, alles muss immer falsifizierbar sein. Ja? Oder du könntest auch noch die Wissenschaftstheorie zitieren, Stegmüller aus München, letzte wahre Erkenntnisse sind nicht möglich. Alles das ist zugegebenermaßen Bestandteil der Wissenschaft. Aber das gibt mir zu denken in Bezug auf diese Wissenschaft. In Bezug auf die Wissenschaft, die hier in unserem demokratischen Gemeinwesen an den Universitäten gelehrt wird. In die scheint bereits etwas Einzug gehalten zu haben, das gar nicht mehr der schlichten Devise folgt. Hier gibt es einen Gegenstand und der Wissenschaftler bemüht sich herauszufinden, welche Eigenschaften er hat. So schlicht geht Wissenschaft. Die Naturwissenschaft hat es vorgemacht, die bürgerliche Wissenschaft hat sich zu dem Standpunkt vorgearbeitet. Dass sie es zu ihrem eigenen geistigen Bestand rechnet, dass Verlass auf geistige Urteile nicht ist. Insofern hat sie das, was die Meinungsfreiheit zu ihrem Postulat erhebt, in die Wissenschaft integriert. Letztgültige Urteile gibt es nicht. Und insofern hat sie den Kotau nachvollzogen, den der Staat mit der Meinungsfreiheit von jeder Auffassung will, dass sie nicht gelten kann. Dass also nur der gelten kann, der das Monopol auf die Geltung hat. Das ist der Staat. Das nenne ich sowas wie die geistige Selbstentmachtung in der Wissenschaft. Und nicht, so ist Wissenschaft. Ich will aber nochmal einen anderen Gedanken, damit sich das nicht so in die wissenschaftspluralistische Ecke verflüchtigt. Einen Gedanken von dir aufgreifen, an dem du sehr hängst und der dir wichtig zu sein scheint. Du sagst mehrfach heute Abend, wenn einer von seiner Meinung behauptet, die stimmt, dann ist er doch schon auf dem Sprung, sich über andere hinwegzusetzen. Das mündet doch in Gewalt. Am Ende im diktatorischen Staat.
Überhaupt nicht. Also ich habe nur...
Meinst du nicht?
Nee. Also ich
hast du mehrfach gesagt, ja.
Nein, also, um Gottes Willen, sowas sage ich nicht. Ich sage, jeder hat seine eigene Meinung und eben gerade nicht, dass es in Gewalt münden muss, wenn ich auf meiner Meinung beharre, weil ich einfach davon überzeugt bin, sondern eben, dass es gerade nicht in Gewalt mündet, wenn ich gleichzeitig sehe, dass der andere eine andere Meinung haben kann, ohne dass ich jetzt gleich in eine reinhauen muss oder so. Sondern dass ich das akzeptiere, dass ich eben die Meinungsfreiheit akzeptiere, verschiedene Ansichten, und das ist doch was Schönes. Weil alle Menschen sind verschieden und weil das eben so ist,
dann wird
es
immer was zugestehen,
was
er sowieso hat. Und
dagegen
kannst du eh nichts machen.
Ja, ist auch okay. Ja, ist doch gut. Aber eben früher war es doch eben nichts. Da hatte jemand eine Meinung und dann wurde dem der Kopf abgeschlagen.
Das war ja auch früher.
Ja, eben. Ist doch super, dass es so ist. Klar, ich finde auch, dass es was Normales ist. Aber der Staat muss halt vielleicht dafür sorgen, dass andere das nicht so sehen, sondern die den anderen gleich niedermetzeln, weil er eine andere Meinung hat, um den dafür zu schützen.
Gut, du hast dich jetzt ein bisschen zurückgezogen mit diesem Argument. Das klingt nur noch leicht an. Doch, was man toleriert, was man tolerieren muss, ist ein Wort für dulden. Zudem steht man, doch, tolerieren heißt dulden. Zu einer Sache, die man toleriert, steht man im Verhältnis einer Last und nicht eines Gewinns. Etwas, was ich als willkommenen Gewinn anschaue, von dem sage ich nicht, das toleriert. Wer wird bei uns toleriert? Na, Behinderte, Dunkelhäutige, also Leute, von denen man weiß, wegen ihres Äußeren oder wegen ihrer Auffassung, werden sie schlechter behandelt. Ich will dennoch den Gedanken, den du jetzt ein bisschen von dir weißt, den ich aber bei dir rausgehört habe, ich will dich nicht darauf festnageln, aber ich will noch was zeigen über die Meinungsfreiheit, weil du selber gerade als Lob zusammengefasst hast. Das ist doch was Tolles, wenn man sich gegenseitig respektiert und seine Auffassung achtet. Ja? Ich habe dir gesagt, ich halte es nicht für was Tolles, weil ich darin, jetzt drücke ich es mal moralisch aus, die Verachtung des anderen sehe. Weil man nämlich sagt, das, was du denkst, ist mir scheißegal. Du darfst es denken. Aber es zu beurteilen und zu sagen, stimmt, stimmt's nicht, dich vielleicht von einem Irrtum zu befreien oder mich von einem, das steht außerhalb des Rahmens der Befassung mit Meinungen. Dann würde man ja auf Geltung pochen.
Nur schnell, wenn ich sagen würde, mir wäre es scheißegal, dann würde ich nicht hier sitzen und mit Ihnen diskutieren.
Sage ich ja, dass das ein Widerspruch ist. Entweder Meinung ist eine Glaubensfrage, dann könnten wir eigentlich unseren Dialog abbrechen. Dass du es nicht tust, ist der Widerspruch gegen dich selber.
Also ich würde fast sagen, dass eigentlich die Entscheidung ist, worüber man spricht. Also es gibt Urteile und Fragen, da kann man sagen, das ist so. Und dann muss man das akzeptieren. Also zum Beispiel in der Naturwissenschaft.
Genau.
Und dann gibt es einfach Themen, die sind so komplex und das ist eine Geschmacksfrage. Da kann man dann nicht sagen, du hast recht oder ich habe recht, sondern dann kann man sagen, über Geschmäcker kann man sich streiten. Das ist einfach total abhängig davon, worüber man diskutiert und worüber man die Urteile abgibt.
Hat der Papst jetzt recht?
Meiner Meinung nach nicht, wenn man dann glauben würde, dann.
Der muss, das muss doch nicht so absolut gesehen werden. Er kann ja in manchen Dingen recht haben und in manchen eben nicht.
Aber das war für eine einzige
Sache. Das ist ein konkretes Thema, also können wir schon wieder separat drüber wochenlang diskutieren. Also.
Ja, aber schau, dein Angebot, was du jetzt machst, ja, ist eigentlich keins, weil du sagst, wenn wir uns auf ein Feld begeben, in dem es um sachliche Urteile, die wahr oder falsch sein können, gar nicht mehr geht, ja, da kann doch jeder nach seinem Geschmack sagen, was er denkt. Nö, das Bier ist gut, die Limonade ist schlecht.
Wir haben jetzt gar nicht die Zeit, über den Papst noch weitere Stunden lang zu diskutieren.
Aber es ist auch nicht.
Wenn jemand zu mir kommt und von mir aus mit mir drüber reden würde, dann rede ich drüber stundenlang, wenn ich Zeit habe. Aber jetzt gerade nicht.
Aber das Bier ist gut und die Limonade ist schlecht, ist doch Ansichtssache. Ich meine,
ja eben, das ist ja bloß ein Geschmacksurteil, dem man auch gar nicht den Charakter von wahr und falsch beilegen könnte. Weil man drückt ja mehr als seine subjektive Neigung auch nicht aus. Aber jemand, der sagt, nein, so ist es eben nicht, einer, der sagt, Gott ist der Höchste, der benutzt einen Satz, in dem steht die Copula ist. Der sagt nicht für mich, es ist so. Genauso wie die Naturwissenschaft.
Für ihn ist es so. Und für ihn ist es eben so. Für mich muss es doch deswegen nicht so sein. Es ist für ihn eben so.
Also um das beim konkreten Beispiel.
Bleibt aber der Widerspruch, der genannt worden ist, dass ein verstandesbegabter Mensch sagt, er macht sich etwas zur Leitlinie seines Verstandes, indem er vom Verstand absieht. Deswegen haben ja auch die Gläubigen immer die schärfsten Zweifel. Wenn ihr nicht, hat schon der Herr seine alten Gläubigen kritisiert, wenn ihr nicht Wunder seht, dann glaubet ihr nicht. Gott beweisen zu wollen, ist eine Erfindung des Christentums.
Also nur mal kurz zu dem konkreten Beispiel. Gott ist das Höchste. Also sobald es um Sätze wie solchen geht, da ist ein Wort beinhaltet, nämlich Gott. Keiner weiß, was es eigentlich ist. Wenn mir jemand fragt, wie definierst du Gott, dann weiß es eigentlich gar nicht. Und sobald ich über solche Sätze diskutiere, dann ist es halt einfach Meinungssache. Der eine glaubt und der andere glaubt nicht. Bei Gott ist es einfach kein objektivierbarer Begriff für mich. Und also solche Themen, das sind einfach für mich dann Themen, da muss man dann die Meinung vom anderen tolerieren. Und zwar nur so lange, solange er keinem anderen überschadet oder einstellt.
Aber heute ist die Auffassung über Gott vertreten worden.
Aber es gibt halt dann auch Sätze, wie so einfach wie der Stein fällt nach unten. Den kann ich ganz anders behandeln, als jetzt, wenn du sagst, wie Gott ist der Höchste und das Allmächtige, weil keiner weiß, was Gott ist. Wenn ich weiß, was der Stein ist, ich weiß, was er weiß, wie man nach unten ist. Das sind ganz andere Urteile und Aussagen, als jetzt so abstrakte.
Aber über Gott ist heute ein Urteil gefallen, das man überprüfen kann. Gott ist ein Produkt des menschlichen Verstandes. Das ist heute zum Beispiel gefallen. Da könnte man ja darüber nachdenken, man sagen, stimmt es oder stimmt es nicht?
Ich bin der Meinung, dass der Papst sagt, nein, das ist nicht. Aber wie gesagt, also, das Thema der Bibel gar nicht so. Da kann man nur sagen, ja, vielleicht hat man dran. Weil das Wort Gott, das ist einfach ein Begriff, genauso wie Liebe, den jeder anders definiert. Also da geht es ja schon mal darum, da muss man erst mal die Basis
Nicht warte mal, hier gibt es schon seit langem eine Wortmeldung, die ist noch nicht zu Wort gekommen.
Mir kommt die ganze Zeit vor, es wird die ganze Zeit schon die Differenz gemacht zwischen dieser Naturwissenschaft, Glas fällt jetzt so runter, und Gott, und dann so Sachen wie, ich finde den blauen Schmetterling schöner als den grünen. Aber da wurden immer wieder auch reingemischt zu Urteile über all diese, das, was man heutzutage Geisteswissenschaft nennt. Und das ist doch nochmal ein riesen Unterschied. Und der, finde ich, kommt im ganzen Gespräch nicht raus, dass man nämlich über solche Sachthemen, über die es zwar keinen direkten Beweis gibt, wie ich lasse 100 Mal den Stein runterfallen, der fällt einfach immer gleich, aber ich kann doch trotzdem sachliche Argumente finden. Ich kann doch sowas einfach ausdiskutieren und dann zum Schluss kommen. Und das geht bei dem grünen Schmetterling viel schlecht. Da geht es einfach nicht. Aber das wird hier immer dieses, keine Ahnung, Wirtschaft, Politik, alles wird hier auch so als Geschmacksfrage, also so kommt es mir vor, als die gleiche Geschmacksfrage wie Bier und Limo behandelt. Das ist, also ich finde das, also die Diskussion ist in eine falsche Richtung.
Ja, weil Mann und Frau und jung und alt und also jeder Mensch in seinem Wesen anders argumentiert, anders fühlt, anders blau gut findet oder den Politiker sonst wie in seinem, wie er das wahrgenommen hat in der Presse und in dem Allen und nach seinem Wissen und nach seiner Bildung und nach seinem eben ganzen Wesen urteilt. Ja, und so beurteilt er auch die Wissenschaften und so beurteilt er manche auch Wissenschaft und Glauben miteinander, weil sie eben nicht das Wissen haben aus der Physik, in welchem Maße der eben runterfällt. Und wenn ich ein schlichtes Gemüt, also ich mit meinem schlichten Gemüt, sage ich mir dann auch, ja, Himmel nein. Wie kommt jemand dazu, mein Glauben, mein Wissen zu beurteilen? Es steht keinem Menschen zu. Niemanden. Und es geht auch niemandem zu und ich maße es mir auch nicht an. Ich maße mir von niemandem an, das zu beurteilen, dass du sagst, ja, du glaubst dies und jenes und das ist schlecht und das ist falsch. Irrtum.
Ja, der Staat macht es doch, der überlässt ihm das doch überhaupt nicht. Wenn der Herr Stoiber.
Nein, überlässt es
nicht. Nein, das tut doch nicht. Wenn der Herr Stoiber hergeht und sagt, in die europäische Verfassung muss rein, Verteidigung der abendländisch-christlichen Werte, dann überlässt er ihm das nicht. Weil sie auch unter dem Diktat dieser europäischen Verfassung stehen werden. Und die haben sie dann gefälligst zu verteidigen.
Was wäre denn,
so ist das.
Mich würde mal interessieren, was wäre denn Ihre Alternative? Das würde mich mal sehr interessieren. Was sehen Sie denn so als das Ideal an? Oder was wäre denn das so gut?
Also ich möchte noch mal ganz kurz als zu Ihrer Begleiterin sagen. Also Sie,
du bist eine falsche Koalition.
Ja, das sind Ihre Lebenserfahrungen.
Von jedem natürlich.
Ja, ja, na ja, das ist von mir nicht. Und zwar einfach deswegen. Weil das ist ein Widerspruch zum Wissen. Das ist nicht Wissen. Wenn es eine subjektive.
Ja, gut, Wissen ist das, was ich irgendwann mal gelernt habe in meiner Schule. Das ist auch meine persönliche Erfahrung mit allem, was ich habe.
Nein, das ist ein Widerspruch zum Wissen, dass es eine Privatangelegenheit ist. Dass es eine Frage dessen ist, was man im Leben und über die Dürrnisse des Lebens alles sich erworben hat. Das kann nicht Wissen sein. Das ist die Menge ihrer Erfahrungen. Das ist okay. Aber das ist noch längst nicht Wissen. Da möchte ich schon mal drauf hinweisen.
Wer hat weil das Wissen gepachtet?
Niemand hat das Wissen gepachtet. Niemand.
Man kann sich damit beschäftigen oder halt auch nicht.
Aber Sie behaupten das Gegenteil. Sie sagen ja immer, das, was ich alles erlebt habe im Leben, mein Gott, wer soll mir das nehmen? Oder
und das Wissen. Und was ich gelesen habe und was ich.
Das ist doch auch ganz wichtig. Auch, dass Sie das sagen und dass andere Leute das mitkriegen. Das ist doch ganz wichtige Sache. Das bestreitet doch überhaupt niemand. Dass Sie auch ganz persönlich also Erfahrungen haben, die nur Sie haben. Und sonst vielleicht überhaupt niemand.
Und jeder Einzelne.
Und dem Sie was sagen. Ja, jeder Einzelne für sich auch nochmal. Das beschadet niemand.
Das ist
soll man daraus eigentlich folgern? Welchen Schluss soll man jetzt daraus ziehen?
Also, das ist das,
dass man das respektieren soll, ist der Schluss daraus.
Genau, also ja, genau. Auch tolerant dem Gegenüber zu sein.
So, deswegen möchte ich jetzt doch nochmal diesen Gedanken anbieten, den ich bei dir rausgehört habe, aber ich will dich, wie gesagt, nicht drauf festlegen. Es klingt mehrfach jetzt in diesem Gespräch immer wieder an. Man hat ein Recht auf seine Meinung. Das muss man sich auch von niemandem nehmen lassen. Ich höre deutlich raus, was ich über die Meinungsfreiheit schon vorher wusste. Die Anerkennung der Meinung ist eine seltsame Sache, wenn sie sich gar nicht darauf bezieht, dass man dem Inhalt der geäußerten Meinung seine Gültigkeit bescheinigt. Da wird ja ausdrücklich gesagt, in der Meinungsvielfalt gelten in dem Sinne, dass sie stimmen, tun die Meinungen nicht und das dürfen sie auch nicht beanspruchen. Aber sie dürfen etwas beanspruchen, nämlich, dass man sie respektiert. Der Respekt gilt offenbar gar nicht dem Inhalt der Meinung, sondern dem Träger der Meinung. In der Welt der Meinungsfreiheit sollen sich die Menschen, die Bürger, so begegnen, dass sie sich wechselseitig den Respekt als Personen zuweisen und erbringen und damit gewissermaßen die Vereinbarkeit zwischen sich unterschreiben. Warum ist mir das Argument wichtig? Weil es so etwas wie ein staatlich gepflegtes Dementi der Wirklichkeit ist. Die Toleranz, von der wir reden, auf dem Feld der Meinung, ja, die gilt im praktischen Leben null. Wenn im praktischen Leben gesagt wird, seid mal tolerant zu Weihnachten, behandelt mal die Behinderten besser. Ja, warum muss man sowas fordern? Ja, weil ein Behinderter keine Arbeit kriegt. Behandelt mal die Ausländer nicht so schlecht. Warum muss man das fordern? Ja, weil auch diese Minderheit in der Wohnungsfrage schlechter gestellt wird als andere. Behandelt mal die Hartz-IV-Empfänger nicht so schlecht. Das sind auch Menschen. Toleranz fordern muss man nur deswegen, weil sie nicht geübt wird. Und zwischen den Bürgern untereinander gilt Toleranz keinen Moment. VW sagt soeben, sie werfen 20.000 Leute raus. Diese 20.000 Leute brauchen ihren Lohn. Jetzt stehen zwei Interessen gegeneinander. Die einen müssen ihre Familie ernähren, die anderen wollen ihre Konzernbilanz und Kosten bereinigen. Und? Gilt denn das überhaupt, dass jetzt gesagt wird, gut, VW ist tolerant und sagt, wir müssen euren Standpunkt akzeptieren, wir nehmen das Programm zurück? Amerika will beim Iran die Atombombe verhindern, hat selber übervolle Arsenale und sagt Amerika jetzt, okay, wir sind tolerant, wir haben schon so viele Atombomben, warum sollten wir euch eine vorenthalten? Praktisch gilt in dieser Welt überhaupt nicht, was mit Toleranz behauptet wird, dass jeder den Standpunkt des anderen akzeptiert. Da ist es ganz anders. Da setzt sich einfach das stärkere Interesse über das schwächere hinweg. Gerade so, wie es du gesagt hast, was in der europäischen Verfassung steht und was dort steht über die Verankerung des christlichen Glaubens im Abendland, das entscheiden die, die die Verfassung machen und nicht wir. Da wird auch nicht gefragt, wollt ihr das nicht, wobei ich die Frage nicht für wichtig halte. Also in der wirklichen Welt gilt Toleranz überhaupt nicht. Da ist die Welt so organisiert, dass die starken Interessen die Schwachen benutzen und niedermachen. Aber damit das funktioniert, damit das gewollt wird, damit das hält, sollen sich die Menschen in ihrem theoretischen Verkehr so zueinander stellen, dass sie sagen, wir vertragen uns, wir respektieren uns. Sie sollen gewissermaßen formell den Gegensatz, den sie materiell jeden Tag gegeneinander ausfechten, als Arbeiter und Unternehmer, als Mieter und Vermieter, für ungeschehen erklären. Deswegen klebt man so an diesem, sag jetzt mal Scheiß, mit der Meinungsfreiheit, die eigentlich sowas Wichtiges nicht ist, weil das materielle Leben, das die Leute jeden Tag führen, wie viel Geld haben sie, um ihre Familie zu ernähren? Wie viel Geld bekommen sie, wenn sie rausgeflogen sind als Hartz-IV-Empfänger? Das sind die Fragen, an denen sich die materielle Lebensführung entscheidet. Und nicht an der Frage, gibt es letzte Wahrheit oder nicht. Aber die wird in dieser Welt so wichtig, weil man die Leute in diesem Zustand festhalten will, dass Verlass auf eigene Einsichten in diese Lage nicht möglich ist, dass man mit seinem Reim das gerade Gegenteil so gut akzeptieren muss. Damit wollte ich nur mal die praktische Bedeutung von unserem theoretischen Streit bekannt geben, der sich jetzt schon so in die Sphären des wissenschaftlichen Pluralismus verkriecht und deswegen etwas abseitig klingt, obwohl das alles durchaus der Diskussion wert ist.
außerdem nur noch als kleine Ergänzung. Es könnte auch schon an den, sagt man, der demokratischen Wert der Meinungsfreiheit und der Toleranz aller Meinungen, die die Menschen so in sich tragen und pflegen. Es könnte einem auch daran auffallen, kaum wird eine Meinung praktisch, hört sich bei ganz schnell auf mit der Toleranz. Denn ich heute, ich kann schon sagen, meine Meinung ist, man muss in jede deutsche Bank Handgranaten reinlegen. Das ist meine Meinung, okay, das kann ich sagen. Würde ich eine Konsequenz aus dieser Meinung ziehen und das tatsächlich machen, was wäre dann?
Ja, das ist ja wohl klar, dass, also, das hört sich doch klar auf, was anderen schadet.
Ja, genau, aber das ist doch so komisch an der Meinung. Sie darf ja nur eine Meinung sein. Ja, das will ich damit sagen. Ich darf mir alles Mögliche über die Welt zusammenspielen.
Aber ich verstehe,
muss immer sagen, das ist Spinnerei.
Im Grunde genommen muss doch eine Meinung irgendwann auch eine praktische Konsequenz haben. Also ja, aber wenn sie das hat, dann geht sie irgendwann gegen oder mit irgendjemandem anderen.
Aber ich finde, jeder Mensch hat die Möglichkeit, heutzutage sich wählen zu lassen, wenn er 18 ist.
Ja, jetzt redest du über irgendwelche Verlaufsformen dann später.
Ja, aber ich finde, man soll sich nicht beklagen, man muss halt dann was tun, ganz einfach. Also ich beklage mich nicht, also habe ich auch...
Jetzt gibst du also doch zu, sozusagen, also die Meinung, die du hast, soll auch mal irgendwann zu einer praktischen Konsequenz führen.
Ja,
diese praktische Konsequenz geht irgendwann nicht mehr mit jemandem zusammen oder vielleicht doch. Also
ja, das ist doch klar, das habe ich ja auch nie bezweifelt. Ich habe nur gesagt, dass man nicht sagen kann, hey,
aber
du mit deiner Meinung,
aber
ist einfach nicht im Klaren, wenn es
andere. Aber an der Stelle tolerierst du ihn ja dann nicht mehr. Wenn du dann möchtest, dass das die praktische Konsequenz hat, die sich dann durchsetzt, wo bleibt dann deine Toleranz gegenüber der Meinung vom anderen?
Ja.
Ja. Ja, wo?
Wenn derjenige mir gute Argumente bringen würde, oder wir, und das gibt es ja auch zum Beispiel Wahlen.
Ja, aber erst mal vorher weiter. Wenn er dir gute Argumente bringen würde, würdest du dich doch überreden lassen. Also dann existieren aber nicht mehr eure zwei Meinungen parallel.
Natürlich nicht. Sie können doch auch
Aber vorher hast du die ganze Zeit gesagt, ja.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es können zwei Leute einer Meinung sein, da können tausend andere Meinung sein. Aber das ändert sich doch. Es ist doch nicht so, dass ich jetzt, also ich weiß gar nicht, was hier das Problem ist. Es ist doch nicht so, wenn ich einmal eine Meinung habe, dass ich mein ganzes Leben lang haben werde.
Ja,
bitte?
Dafür ist sie ja auch
nicht mehr. Ja, eben, genau.
Ja, aber da zirkeln wir uns immer rum.
Ja.
So kann man das nicht auflösen. Man könnte sich ja zum Beispiel mal überlegen, auf die Meinung zu scheißen. Einfach zu sagen, das ist mir so blöd, da ist mir mein Hirn zu scharf, dass ich einen weiteren Interpretationsansatz zu den Dingen mache und mir ausdenke, wie die Welt bewegen. Und die Richtung sind natürlich praktische Erfahrung. Ich verzichte mal auf eine Meinung. Ich will was wissen. Und das muss Hand und Fuß haben. Und von vorn, von A bis Z, einfach stimmen. So, dann ist man weg. Dann kannst du auf die Meinung, wie gesagt, verzichten. Dann setzt dich hin, studierst das Zeug und machst mit dessen Wissen und Gewissen und vor allem mit deinem Verstand, bildest du dir ein Urteil und setzt dich darüber mit anderen auseinander. Und du kannst auch wirklich locker darauf verzichten, zu sagen, ich habe hier eine Meinung zu vertreten, sondern du kannst sagen, ich sage euch, das läuft so und so und so. So.
Ja, komm mal.
Okay. Ist aber ganz, das ist aber was gänzlich Unterschiedliches, als dass ich sage, aha, da hast du jetzt die Meinung, ist auch nicht uninteressant. Schön.
Natürlich versuche ich den anderen.
Und morgen ist es vielleicht anders.
Aber ich sage doch nicht, dass ich die Einzige auf der ganzen Welt bin, die Recht hat und sonst niemand.
Das ist die Verschiebung, die ich gerade an dir kritisiert habe. Schau, diese Verschiebung, du sagst, etwas ist so, und dann wehrst du den Gedanken ab, du willst doch nicht sagen, dass du als Einziger auf der Welt Recht hast.
Mhm.
Ja?
Also,
dieser, ist dir klar, was du für eine Verschiebung vornimmst?
Nee.
Gut, dann sage ich sie dir. Du fragst nicht mehr, ob dein Urteil stimmt, sondern ob du damit anderen Personen Unrecht tust.
Ja,
Ja, jetzt stell dich aber dem mal. Wie kommst du denn auf das? Dass man, indem man ein Urteil behauptet, anderen Menschen Unrecht tut.
Weil, wenn eben, wie Sie gesagt haben, wenn das dann in die Tat umgesetzt wird, wenn mein Urteil ist, hier eben, um das Beispiel weiterzuführen, ich werfe Handgranaten in jede Bank, dann kann ich anderen schaden. Und wenn ich ein Urteil habe, dann...
Wir waren doch gerade bei Urteilen. Wie kommst du denn jetzt auf Handgranaten?
Ja, das war gerade das Beispiel jetzt im Grafenzimmer.
Zieh es wieder weg. Bleib mal jetzt bei diesem Dialog. Hier sind Verschiebungen irgendwie so selbstverständlich, dass sie dir gar nicht auffallen. Wir haben angefangen von Urteile, sagt man. Und dann warnst du davor, sie zu wichtig zu nehmen oder als universell gültig zu behaupten. Warum? Weil du sagst, wer das tut, geht gegen andere Personen vor oder respektiert sie nicht. Wie kommst du denn auf die Verschiebung?
Nee, so habe ich das nicht gemeint. Vielleicht drücke ich mich einfach falsch
aus. Nein, du drückst dich sehr gut aus. Das ist nicht das Problem.
Ich bin grundsätzlich ziemlich verschiedener Meinung, das merke ich schon. Aber ich sage auch gar nicht, also wenn ich irgendeiner Meinung bin, das merkt man ja jetzt, also ich gehe auch nicht von meiner Meinung ab, ganz einfach, weil ich davon überzeugt bin. Wenn ich aber jetzt merke, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Politik. Das sind zwei Völker, die haben total unterschiedliche Meinungen. Und dann sagen die einen, sind dann vielleicht ein bisschen stärker unserer Meinung und dies und jenes. Und die metzeln dann die anderen einfach dahin. Und sowas passiert. Also wenn ein, und wenn es eine Meinung ist, die nicht... die man nicht beweisen kann, also die einfach so als die gültige Wahrheit hingestellt wird, das aber eigentlich nur mit Glauben zu tun hat. Ganz oft passiert das ja auch mit Glauben.
Dass Völker andere Völker hinmetzeln, ja? Wir bleiben jetzt mal bleib mal dabei, spring dich wieder davon weg. Du hast es jetzt gerade selber aufgeworfen. Jetzt bleiben wir mal dabei. Das mag es geben, dass Völker andere Völker. Und sie tun es in der Regel unter Führung von Staaten. Mhm. Wenn sie das tun, das ist so, wenn sie es tun, auch wenn unterhalb von Volk kleinere Kollektive, Skinheads und Asylanten oder Ausländer, gewaltmäßig gegeneinander vorgehen, wenn sie es tun, dann nie wegen eines Urteils, aus dem Umstand eines Urteils für sich, folgt nämlich etwas ganz anderes. Wenn ich mit einem anderen Menschen Urteile austausche, dann ist es eine Ansprache an den Willen und keine Absage an den Willen. Wenn ich ein Urteil in die Welt setze, im Dialog mit einem anderen, dann sage ich nämlich damit, ich habe hier ein geistiges Produkt, einen Gedanken, und den präsentiere ich dir, weil ich dir unterstelle, auch du bist Wille und Verstand und prüfst es. Wer also Urteile austauscht, auch mit dem Pochen darauf, das stimmt, prüft es mal, der hat eine Ansprache an den Willen und keine Absage an den Willen erteilt. Deswegen also ist sich auf dieser weiten Welt noch nie ein Volk mit einem anderen in die Quere gekommen. Wenn sie sich in die Quere kommen, genauso wie Skinheads und Ausländer, dann wegen unversöhnlicher Interessen, aber nicht wegen der Urteile, dass ein Urteil in der Welt ist. Das stiftet keinen Gegensatz. Wegen der Interessen, da kommen die Leute sehr wohl in Gegensätze, weil die so gegensätzlich organisiert sind.
Die Urteile, die werden aber vorgehalten. Also, okay, die unterschiedlichen Interessen sind auf der höchsten Ebene, da wo Bildung da ist, da wo wirklich die Leute eine Ahnung haben. Aber alle Leute, die ganz unten sind, die gar nicht an die Ressourcen kommen, an Bildung und so, Die haben einfach irgendein Urteil und handeln aufgrund dessen. Bin ich davon überzeugt.
Also du meinst, die oben sitzen, die haben Bildung und gescheite Urteile.
Ja.
Aber das sind ausgerechnet die Kriege befehligen. Das ist dir doch klar, oder?
Ja, klar, aber die anderen, die könnten sich doch...
Aber das verschärft jetzt sehr die Lage, ja?
Wenn sie eben die Möglichkeit hätten, die Ressourcen, was Bildung zum Beispiel angeht oder so. Aber was mich mal wirklich sehr interessieren würde, was ist denn die Alternative?
Ach, das müssen wir gar nicht diskutieren, weil wir sind ja uns über das Hier und Jetzt so völlig uneins.
Ja, aber mich, also was ich halt hier so merke, das ist immer so, ja, hier ist alles schlecht, dagegen, so der Staat ist der Böse und so. Und ich finde es eigentlich immer sehr viel interessanter, darüber zu reden, was denn gemacht, was denn geändert werden könnte.
Ja, siehst du, ich finde es geradezu unsinnig, mit einem Menschen über Alternativen zu reden, der den Bedarf danach gar nicht verspürt, weil er das hier und jetzt eigentlich sehr in Ordnung findet. Und da liegt doch unser Dissens, verstehst du?
Also, ich sehe da eigentlich überhaupt keinen Widerspruch drin. Ich würde es einfach nur interessieren, weil für mich, könnte ich ja ganz gut finden.
Ja, aber ist das nicht, wenn wir uns hier jetzt alle, jetzt sind ja schon ein paar verschiedene Meinungen und Urteile aufgefällt worden, und wenn da noch nicht mal ein Konsens da ist, wie soll denn da eine Richtung rauskommen, die vorgibt, wie, in welche Richtung sich das besser entwickeln sollte?
Nee, ich will ja gar nicht, dass es sich besser entwickelt. Ich will es einfach ein bisschen rein menschliches.
Ja, aber dich interessiert jetzt nur mal so als.
Ja, jetzt, weil.
Also generell, so als mein, also auch gar nicht, um eine Konsequenz daraus zu haben, sondern einfach nur mal, um so zu hören.
Mal so, jetzt sehen wir doch schon daran die Alternative. Wir sind nicht einer Meinung. Lass uns doch eine Meinung sein.
Ja,
das ist die Alternative, die im Eingang ansteht. Ja, natürlich. Mhm. Ja, das ist, sonst macht das die ganze Diskussion keinen Sinn. Oder was soll das?
Ich finde, das ist eine Bereicherung, andere Meinungen zu hören.
Und ja, wie gut.
Ja, ich weiß, dass sowas gilt als feinfühlig, ja. Andere Meinungen als Bereicherung zu nehmen.
Ja,
ich muss dir sagen, ich finde das.
Und deswegen würde es mich halt auch interessieren.
Nein, ich muss dir erstmal den Satz zu Ende sagen. Was du als Bereicherung findest, ja, halte ich für niederträchtig. Anderen Auffassungen so zu begegnen, dass ich sage, das ist eine Bereicherung. Das ist gleichgültig.
Das ist
du hörst dir schon die Begründung gar nicht mehr an, warum ich niederträchtig finde, was deine Nachbarin vortrefflich findet.
Ich finde auch niederträchtig, das Wort an sich finde ich schon ein bisschen niederträchtig.
Ja, ich muss es aber mal so sagen, weil der Respekt, verstehst du, der Respekt, der da so hochgehängt wird, der zeugt von viel Verachtung. Einer anderen Auffassung zu sagen, eine Bereicherung ist es, ist dasselbe wie die Bekanntgabe, dass ich mich um den Inhalt gar nicht weiter kümmere. Es gibt doch auch sehr verkehrte und vielleicht sogar schädliche Meinungen, die möchte ich gar nicht als Bereicherung, sondern die möchte ich abgeräumt haben.
Da blick ich's nicht mehr.
Wolltest du eine rassistische Meinung für Bereicherung?
Also was ich für Bereicherung empfinde,
ist für mich eine Meinung zu hören. Andere Meinung zu hören ist eine Bereicherung, sagt zumindest deine Kollegen.
Das ist meine Tochter.
Oder ihre Tochter. Das ist ja alles wurscht. Aber ist jeder zumindest.
Und wenn sie sagt für Bereicherung, dann nehme ich das so, wie sie sagt. Ja, ich nehme es ernst und ich weiß, dass es so meint. Und wenn ihr alle seid der Meinung, sie meint es gar nicht so, sondern sie sagt irgendwas dahin. Also ich habe sie ernst genommen.
Nein, das habe ich ja auch ernst genommen. Das ist nicht der Streitpunkt, ob das ernst gemeint ist. Nein, schau mal, das ist jetzt eine verkehrte Aufregung.
Da blicke ich manches nicht.
Das mag ja sein, dass jetzt manches Argument nicht von dir richtig aufgefasst wird oder undeutlich ausgedrückt ist. Das kann ja sein, aber das ist ja kein Grund, das im Tonfall der Entrüstung vorzutragen.
Ich bin aber entrüstet, tut mir leid.
Ja, und vielleicht.
Ja, über unverstandene Argumente kann man nicht entrüstet sein, dann hast du doch was verstanden.
Ach, danke.
Ja, und abgelehnt.
Oh.
Ja, ist doch wahr. Wenn du entrüstet bist, dann hast du eine Zurückweisung gehört, die dir nicht gefällt. Ist doch was anderes als Unverständnis.
Also vielleicht mal ohne niederträchtig hin oder her. Was die Schwäche an den Argumenten von Ihnen beiden ist. Es ist einfach schwach. Ist das, dass es an dem Anspruch, den der da vorne hat, einfach vorbeigeht. Er tritt nämlich auf und sagt, ich sage über den Papstbesuch Folgendes. Und da stehe ich dazu und ich habe den Anspruch, dass das stimmt. Und wer mir einen Fehler nachweist, soll das gerne tun. dann lerne ich was dazu. So, jetzt in der Diskussion, die sich entwickelt hat, kommt eine Bereicherung heraus. Irgendwas pickt man sich raus aus der Rede, das hält man für attraktiv, ist einmal eine typische Idee oder so. Aber das Urteil zum Beispiel, ne, was es mit der Meinungsfreiheit auf sich hat, dass das im Grunde ein Wert ist, hierzulande, der ganz schädlich ist für die, die eine Meinung haben. Ihnen gar nicht gut tut. Das kann keine Bereicherung sein. Dafür ist das Urteil zu ernst. Das ist zu ernst. Das ist der Angriff an der Kritik, an einer Einstellung gegenüber den demokratischen Umgangsformen.
Aber warum denn?
Das hat er doch begründet. Warum? Das war doch gerade der, sagen wir mal, der Witz an dem Vortrag, zu begründen, warum die Meinungsfreiheit für den demokratischen Menschen gar nichts Gutes ist.
Weil er nicht handeln darf.
Weil er nicht handeln darf, weil es relativiert ist, weil er einen Anspruch auf Gültigkeit, das, was sich der Mensch denkt, wird von prinzipiell, dogmatisch, von vornherein und ohne Wenn und Aber gesetzlich festgelegt in unserem berühmten Grundgesetz, von vornherein als Spinnerei abgetan, neben anderen Spinnereien. Es ist ein Angriff auf das Denken des Menschen.
Ja, deswegen würde
ich. Das war doch das schöne Beispiel, wie ich toleriere, dass du zwei Beine hast.
Ja, aber
das war doch das schöne schlagende Beispiel dafür.
Ja, und jetzt denke ich mal, jetzt würde mich mal interessieren, was denn die Alternative dazu wäre. Das liegt doch auf der Hand.
Die Alternative dazu ist, ich schreibe auf meine Meinung, ich will was wissen.
Das ist die Alternative. Oh, ja. Aber jetzt schauen Sie mal, es gibt so viele Leute, die haben die Ressourcen nicht. Aber jetzt sind wir doch gerade hier unter uns und wir haben dann vielen Leuten, die keine Ressourcen haben. Und dann würden wir unterhalten uns noch gerade. Okay. Und jetzt, wenn es weitergeht, wären wir dann diejenigen, die dann für die anderen bestimmen, die nicht die Ressourcen haben. Wohin geht's denn? Weiß ich nicht. Ja, ich sehe jetzt auch erst einmal nur eine große Uneinigkeit, die doch letztlich so erstmal dasteht. Es soll sehr viele Meinungen geben, die sind eine Bereicherung von ich weiß nicht was und der anderen Auffassung. Nur sagt, das ist geradezu schädlich, sich viel über einen Gegenstand zu denken, was nebeneinander hergeht, sondern es wäre doch viel vernünftiger, sich ein Urteil zu bilden und zu sagen, es gibt nicht viele Meinungen, sondern es gibt vielleicht ein Urteil über die Gegenstände.
Mhm. So. Ah ja, okay. Ja, da kommen wir, glaube ich, zu keiner gemeinsamen Meinung, weil ich eben, wie ich eben vorhin gesagt habe, Wissenschaft, okay, aber alles, was so Meinungen eben sind, und das ist eben meine Meinung und die möchte ich auch gerne akzeptiert wissen auch. Und deswegen bin ich auch froh, dass es Meinungsverschiedenheit gibt, weil sonst dürfte ich ja gar nichts sagen.
Also das glaube ich, ist es nämlich nicht mehr ab, wenn es um wichtige Sachen geht. Also auf jeden Fall ist es Mutter und Tochter, die können wir nicht erklären, wenn ihre Tochter herkommt und sagt, ich bin jetzt froh, weil ich habe halt so die Meinung, das finde ich so gut, ne? Und dann sagen sie, wunderbar, das ist eine Bereicherung meines Lebens. Danke,
das ist ja wirklich verdammt. Wenn sie sagt, ich glaube an den, ich will zum Papst gehen, dann soll ja, mach das, ist mir egal. Aber nicht, wenn sie Drogen nimmt, weil sie weiß, dass sie sich schadet.
Darum geht es gar nicht.
Das ist ganz was anderes. Das sind doch zweierlei Dinge.
Nee, es geht einfach
nicht. Zwei Dinge, der bekommt Papst, das hat für sie keine Konsequenzen mehr. Drogen, das hat doch Vorteile.
So ist es. Er weist einfach völlig zu Recht darauf hin, ja, und das ist deine. Ja, eben, du weißt jeden Einwand an einem Beispiel dahingehend zurück, dass du sagst, damit sei deine Position nicht getroffen. Aber er hat ein Prinzip richtig getroffen. Das nämlich auch ihr mit eurer Meinungsfreiheit sehr wohl unterscheidet, was in den Umkreis des Akzeptierten fällt.
Also wenn es ernsthafte Sachen sind, dann will ich was auf dem Tisch haben. Dass Sie Ihre Königsschmetterlinge besser finden als ich vielleicht selber oder so, ist in Ordnung. Also das können wir noch lebenslang praktizieren. Und das tut uns beiden auch nicht schaden oder sowas. Aber wenn es um wichtige Sachen geht, dann will ich Sachen auf dem Tisch haben. Ja, da will ich auch dahinter steigen können und da will ich es auch überprüfen können. Das ist doch ganz ein Umgang zwischen Menschen, der üblich ist.
Ja, klar. Und, ja, aber wenn man jetzt mal eben, was wir sagen, zu dem in den Raum gestellten Gegensatz von, wenn es um Drogen geht, ist das was anderes, weil da schadet sie sich ja damit. Wenn es um den Papst geht, dann ist mir das egal. Dass wir überhaupt solche Veranstaltungen machen und gegen den Papst reden oder gegen andere Sachen, das ist um falsche Auffassungen richtig zu stellen, weil wir der Meinung sind, die Leute schaden sich damit. Leute, die glauben, weil die Erde im Jammertal ist und sie die Kompensation im Jenseits suchen, die schaden sich mit dieser Auffassung. Die schaden sich deswegen damit, weil sie Sachen, unter denen sie jetzt leiden, ihr Leben lang hinnehmen. Deswegen ist es eine Auffassung, die ernst zu nehmen und zu korrigieren ist. Und deswegen ist es kein adäquater Umgang damit zu sagen, ist doch deine Meinung, glaub doch, was du willst. Das heißt nämlich unterm Strich, was du aus deinem Leben machst, ob das gelingt oder nicht, das ist mir doch wurscht. Man weiß, dass der andere sich schadet mit seiner irrigen Auffassung und sagt, was geht nicht, das an, kann doch jeder meinen, was er will.
Das finde ich aber ganz schön krass, dass sie sich anmaßen zu wissen, was jemand anders, was jemand anderem schadet. Das finde ich wirklich gefährlich.
Aber die Mutter doch auch, die sagt nämlich, Drogen schadet nicht.
Meine Tochter.
Ja, meine ich doch.
Aber wenn sie Drogen nehmen, ist mir doch das auch nutzegal. Ja, also ist das ein Unterschied oder nicht?
Ist doch wirklich wahr.
Also ich finde, wenn man sagt, Drogen schaden Leuten, dann sollte man sich dafür einsetzen, dass sich keiner nimmt. Also ob Ernst ist oder ihre Tochter, da verstehe ich dann auch nicht.
Hat sie auch wieder recht, ja.
Macht doch also Spaß. Auf staatlicher Ebene ist es.
Ja, das war ja jetzt also nur das Argument direkt da.
Ich finde diesen Einwand gegen mich, seinerseits, zu sagen, ich maße mir an, zu wissen, was jemand schadet. Insofern etwas daneben, weil der Inhalt der ganzen Veranstaltung war die Argumentation, inwiefern der Glaube eine für die Leute, die ihm nachhängen, schädliche Sache ist. Jetzt kannst du gegen die Argumente, die dir gefallen sind, Einspruch erheben. Aber du kannst nicht einfach alles vom Tisch wischen und sagen, wie wenn es nie gesagt worden wäre, und sagen, ja, wieso daherkommen und sagen, Glaube sei schädlich, da würde ich mir was anmaßen. Das ist doch ein einfacher
Fehler. Warum denn? Das finde ich nicht.
Sagen Sie halt Ihre Argumente, warum Sie meinen, dass der Glaube nicht schädlich ist. Dann kriegt man eine Debatte. Also anmachen Sie es der Vorwurf, Sie hat jetzt einen Standpunkt gesagt, und den der Sie gar nicht sagen. Was ist denn da?
Ja, aber sagen mir doch mal, wem schadet Glauben? Wie schadet das? Das würde ich erstmal also,
ja, okay. Ganz grob nochmal gesagt, um das zu wiederholen, ja, okay, was im ersten und zweiten Teil vorgekommen ist.
Ja, also
ich glaube, willst du es jetzt hören?
Ja, nee, also wenn das wirklich das ist, was ich gesagt habe, das weiß ich nicht. Also ich dachte mir.
Und was ist denn da frei? Ich jetzt gerade, das meinen Sie ja. Weil Sie haben jetzt das zusammengefasst, das ist Anmaßen. Dass sie sagt, sie das nochmal wiederholt hat, was der Frank gesagt hat, dass der Glaube schädlich ist. Was stört das mit Vertrauen? Bis auf das, dass sie das ausgesprochen
hat. Nee, mich stört das nicht, dass sie findet, dass Glaube schädlich ist. Das stört mich überhaupt nicht. Das kann, also,
was ist
ich finde Glauben auch nicht toll. Also ich bin jetzt nicht religiös. Also ich bin vor kurzem aus der Kirche ausgetreten und so weiter und so fort. Ich finde Glauben auch nicht toll. Ich finde es nur, weil ich eben gesagt habe, anmaßen, dass sie für andere Leute bestimmt, was für sie richtig ist und was für sie falsch ist. Das kann sie nicht wissen.
Das ist mein Vorteil. Das ist deswegen, wo ich habe ich dieses Vorteil, ich lege es auf den Tisch. Ja. Alle können sich es anschauen. Und wer irgendwas dazu sagen will und sagt, das ist falsch oder
genau, und ich habe gesagt, das ist falsch.
Ja, aber so generell anmaßen. Ich meine, was soll der Mensch anderes machen als das Ganze über Sprache auszudrücken? Also im weitesten Sinne.
Aber ich habe doch nur darauf erwidert. Genauso wie Sie das extrem ausgedrückt haben, habe ich das auch extrem ausgedrückt. Es war die gleiche Ebene, finde ich.
Weil es auch praktisch hier in Rendsburg passiert. Da hat ein Rendsburger Maler, der hat auch so 10 Farben gesucht, so 10 Bilder gemalt, die sind da ausgestellt worden, da vorne auf so einem Platz. Was ist passiert? Es kam ein Trupp Polizisten auf, hat 2 Bilder beschlagnahmt, Begründung blasphemisch. Das heißt, er ist ganz klar angeschritten worden, ja, und er ist behandelt worden. Und wir haben überhaupt nicht diskutiert. Wir haben nicht gesagt, diese Bilder sind blasphemisch, weil, sondern wir haben einfach behauptet, dass sie blasphemisch sind. Das hat schon gelangt. Ja. Ich habe übrigens Versuch gemacht, also, ja, weil ich ihn durch Zufall von Brüssel getroffen habe, er hat mir Postkarte davon gegeben. Ich habe hier also allen möglichen Leuten, inklusive eines ganz katholischen Priesters, vorgelegt. Mir hat niemand sagen können, welches dieser Bilder jetzt gemeint sei. Weil das hier ist keine Bedeutung, außer der ist bloß ähnlich.
Ja, aber.
Ja, nochmal einen Schritt weiter zurück. Ich glaube, es ist sogar auch nicht der Unterschied da zwischen Meinung und Urteil. Hier ist ein Urteil gefehlt worden, und zwar anhand eines 2 Stunden langen Vortrags und anhand von 25 Argumenten. Und das Stück hat geheißen, Religion schadet den Leuten. Es ist falsch, eine Religion anzuhängen, denn sie dient dazu, um sich das schlechte Leben, das die meisten Menschen hierzulande haben, in einem Jenseits angeblich vergelten zu lassen. Das war jetzt ein Urteil. Und jetzt kommt die Diskussion zwischen Ihnen, meinen Nachbarinnen hier, auf und die tut dieses Urteil verwandelt in eine Meinung. Und die sagt jetzt, abschließend, so, und das war Ihre Meinung und wir haben eine andere Meinung und warum soll denn nicht jedermann eine Meinung haben? Ja, Sie haben aber dann eine große Qualität von dem Vortrag übersehen. Da waren Argumente, da waren Begründungen, da waren Grundlegungen, da waren einfach Beantwortungen von Fragen da. Und deswegen ist das, was heute als Resultat da steht, nicht eine Meinung, sondern ein Urteil. Jetzt können Sie natürlich alles, was man sich wissensmäßig erliest und erarbeitet und kapiert, das können Sie jetzt wieder denunzieren und sagen, aber das ist eine Meinung und da steht meine Meinung jetzt auch dagegen. Damit haben Sie die Arbeit, die sich jemand wissenschaftlich macht und in ewiger Arbeit einen Vortrag zusammenbaut, das haben Sie jetzt zusammengeworfen mit einem Geschmack. Ja, Sie haben einen anderen Geschmack. Sogar Meinung und Geschmack werden eine Tüte geworfen.
Der Hermann vorhin übrigens, um es nochmal schnell zu sagen, dass man eben heutzutage scheinbar nicht anderer Meinung sein dürfte, das nichts ändern würde. Also wenn ich jetzt nicht anderer Meinung sein darf und nichts ändern darf, dann sind Sie ja eigentlich zu Hause, oder?
Was sind Sie dann?
Ja, der hier meinte vorhin, es würde ja hier, man dürfte nicht anderer Meinung sein, weil es würde sowieso keiner zuhören, wenn man jetzt Kritik an irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit zum Beispiel übt. Wenn ich jetzt Kritik hier übe, machen Sie doch auch nichts anderes. Es ist ja auch nicht, was gerade kritisiert wurde. Wenn jemand Gegenargumente hier oder anderer Meinung ist oder einfach irgendwas feststellt, was er nicht sieht, ist ja, Sie begeben sich da auf die gleichen Punkte, finde ich, so ein bisschen, also Sie zumindest mit dem, was Sie gesagt haben. Weil wenn ich das Urteil nicht mehr anfechten kann,
Es wird doch seit Stunden gebeten, ein Urteil anzutragen, und dann redet man auf der Höhe, auf der Ebene von Urteilen. Aber es geht doch, wir sind doch leider Gottes schon lange nicht mehr dabei, irgendwelche Urteile auszufechten und durchzuargumentieren. Von der Ebene sind wir schon lange abgekommen, weil es immer heißt, ja, das ist Ihre Meinung, ich habe da einen anderen. Und dann kommen immer wieder die Argumente der Berechtigung der Meinung. Und jeder hat doch einen anderen Geschmack. Und jung und alt und Mann und Frau und reich und arm, die Geschmäcker sind verschieden. Und der Geschmack von dem Vortrag, das ist der Herrn davon.
Nee, das ist was anderes. Das habe ich nicht gesagt. Also was ich einfach sagen wollte, ist, dass wir noch abschließend die Kinder, oder? Also wir kommen da, glaube ich, auf keinen
guten Zweck mehr.
Aber ich finde, also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen,
Also gut, vielleicht vermischt einfach Urteil und Meinung, das finde ich so unbedingt. Also Urteil ist ja das Ergebnis von einem Meinungsprozess, von einem Prozess. Man hat sich Wissen angeeignet, hat sich Artikel durchgelesen, dann ist man zu dem Urteil gekommen. Aber das heißt doch nicht, dass es die Wahrheit ist. Und deswegen kann doch jemand anders das auch anfechten. Und das Recht nehme ich mir und das darf mir auch keiner nehmen. Und deswegen bin ich froh, dass wir in einem Staat leben, wo Meinungsfreiheit herrscht. Also vielleicht schon von den...
Okay. Gibt es noch ein weiteres Bedürfnis, dieses Thema zu beackern, oder ist das jetzt zunächst einmal abgehakt? Alle Argumente sind meines Erachtens ausgetauscht und es wiederholt sich jetzt. Wir haben einander nicht überzeugen können und das ist erstmal das Ergebnis.